1, 2, 1, 2, 3, 4. Zwei Männer unterhalten die große Kronation. Und das an jedem Sonntag und das 2 Jahre schon. 2 Jahre Leidenschaft und Liebe, Empathie verstehen. 2 Jahre fest und flauschig, möge es so weitergehen.
Yeah, das war aber süß von Marco Kölner. Ein Lied 2 Jahre jahren. 2 Jahre
es
fest
zusammen.
Es ist
unser 2-Jähriges. Das gibt's doch gar nicht. Und da ist auch noch Pfingsten heute. Das ist ja irgendwie doppelter Feiertag. Das gibt's doch alles gar nicht.
Pfingst das gibt's Sonntag. Alles gar nicht. Kann man eigentlich sagen, als wir es sanft und sorgfältig gemacht haben, hatten wir eine offene Sexbeziehung. Und seit 2 Jahren, mit Fest und Flauschig, sind wir fest zusammen, aneinander geschweißt.
Ja, das stimmt. Es war wie kennenlernen. 3 Jahre kennenlernen bei Radio 1. Und dann haben wir uns füreinander entschieden und sind bei Spotify jetzt gemeinsam hier, sind zusammengezogen auch. Bei Spotify
sind zusammengezogen. Genau. Bei Spotify zusammengezogen in der WG, jetzt sind wir fest zusammen und jetzt trennt uns auch nichts mehr. Auch manchmal die Höhen, die Ups und Downs, die das Leben so mit sich bringt. Thema der heutigen Sendung, 2 Jahre. Wie findest du das? Einfach 2 Jahre.
Ja, ist eine gute Idee. Ist mir auch ganz lieb. Ich kann direkt offenlegen, heute ist ein sehr anstrengender Tag gewesen. Ich habe viel gesabbelt.
Ja,
Mann. Und ich lehne mich ein kleines bisschen zurück. Sag mal, aber ganz kurz, damit wir diese Themen, die Themen der Woche mal eben ganz kurz abhaken, weil wir bekommen heute auch zum 2-Jährigen noch einen Gast in die Sendung. Einen alten Freund, mit dem wir schon oft die Bühne geteilt haben.
Genau, einen alten lieben Bekannten, der uns immer noch mal einen Wink in die Subkultur und Jugendkultur gibt.
Ja, der übrigens gerade verraten hat, dass er aus München kommt, was mich total geschockt hat. In München, jetzt kurz in Duisburg. Wer es ist, verraten wir gleich. Ich habe noch 2, 3 Sachen auf dem Zettel. Zum einen hast du mitbekommen hier mit Özil und Gündogan am Montag.
Nein.
Das große Erdogan-Fotoshooting. Hast du gesehen?
Nein.
Hast du nicht gesehen?
Özil hat ein Foto mit Erdogan gemacht?
Pass auf, ich schick dir das. Du fällst hinternüber. Es ist wirklich so angeblich reingeraten in einem Londoner Luxushotel. Auf einmal stand der Erdogan und der türkische Staatspräsident, oder wie ich ihn nenne, mein
in
Präsident.
London
mein also Präsident. Er ist mein Präsident.
Das ist so, als wenn du Merkel bei Karstadt triffst. Und die ich dann voll quatsch von hinten.
Und haben Gündogan und also 2 Nationalspieler der deutschen Fußballnationalmannschaft haben sich dann quasi mit dem derzeit beliebtesten Despoten und autoritären Unterdrücker der Welt abgelichtet, um zu zeigen, dass sie auch andere Länder so ein bisschen gut finden. Und das ist, ich sag mal so, kam von links bis rechts nirgendwo gut an.
Und Özil und wer ist noch drauf?
Gündogan, der zweite
genau.
Nationalspieler. Ich schicke dir das Foto gleich mal zu, ich finde das jetzt hier nicht aktuell, aber es ist ein mega Foto. Das Foto sieht wirklich megamäßig aus. Stehen da beide irgendwie so, halten das Trikot hin. Gündogan hat auch noch für meinen Präsidenten auf das Trikot draufgeschrieben und das ist eigentlich mein Spruch. Ich hatte mir den schon vorgelegt, wenn ich ihn eines Tages mal persönlich treffe, dass ich das, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ein T-Shirt von meiner Tour oder sowas übergebe mit so einem Spruch drauf, für meinen Präsidenten, danke für all die Zeit zusammen und so ein bisschen, weil so ein bisschen muss ich ehrlich sagen, habe ich ihn auch groß gemacht, denke ich so ein bisschen. Ein kleines bisschen.
Und er dich auch oder nicht?
Ja, weiß ich nicht. Ich war ja vorher schon eine Nummer in Deutschland.
Ja, aber meinst du nicht, dass ihr wart jeweils für den anderen das Karrieresprungbrett vielleicht so ein bisschen?
Ja, so ein bisschen, so ist es so, genau. Also auch meine Woche, diese Woche auch wieder irgendwie Gerichtsverhandlungsurteil und so, will ich gar nicht drauf eingehen,
ich will aber ganz kurz fragen. Nee, wir müssen auch kurz mal, weil es mich ein bisschen interessiert, weil wir durch diese Sendung unseren Kontakt seit vielen Jahren pflegen, Jan. Heute war Gerichtsprozess? Ich weiß es nämlich wirklich nicht.
Oberlandesgericht in Hamburg hat entschieden. Ich kann mich dazu aber, oder will mich dazu gar nicht äußern, weil das ist ja immer so, dann, weißt du, die Journalisten, wie sie sind. Sie hören alles und dann gibt es irgendwie einen Artikel bei Focus Online, Böhmermann sagt das oder das. Es ist ich äußere mich da jetzt gar nicht zu. Will ich gar nicht sagen.
Auf die Frage von Sidekick Olli Schulz reagierte Böhmermann mit folgenden Worten zum Erdogan-Prozess. Ja. Das wird dann in der Zeitung stehen. Also auf alle Fälle, fühlst du dich aber jetzt erleichtert oder geht das ganze Ding noch weiter?
Wie gesagt, also, ich äußere mich dazu gar nicht, Olli, jetzt hier öffentlich. Und zwar.
Nein, aber geht es noch weiter? Nur aus.
Es geht natürlich immer weiter. Es geht natürlich ums Prinzip. Es geht um die Verteidigung meines Berufsstandes. Wir unseriösen Satiriker. Die Lanze muss gebrochen werden und zwar immer wieder. Gegen Leute, die sagen, das ist keine Kunst oder das gehört sich nicht und so. Nee, nix da.
Das ist ja ähnlich wie beim Hip-Hop. Bisschen wie beim Hip-Hop bei dir auch, die ganze Geschichte.
Es ist ein kleines bisschen so wie beim Hip-Hop, und dass der Hip-Hop meistens verschont bleibt von irgendwelchen Klagen ausländischer Staatspräsidenten mit großen Armeen und irgendwelchen Geheimdiensten, die ihr undemokratisches Unwesen treiben. Das läuft dann eher so auf Echo-Ebene. Das ist schon nochmal was anderes. Aber mehr dazu in naher Zukunft. Es ist tatsächlich, das war so meine Woche. Ich habe nur entschieden, jetzt privat immer mein Präsident zu sagen. Es ist mein Präsident.
Okay. Also wenn es dein Präsident ist, ich habe diese Woche noch gar nichts erlebt. Wir haben heute, muss man dazu sagen, ehrlicherweise, wir haben heute Dienstag, ja, wir haben Dienstag heute.
Weil ich auf Tour bin. Ich bin auf Tour. Ich bin ja auf Tour. Ich kann nicht anders. Ich bin ja auf Tour diese Woche.
Da wird alles umgebaut für dich, Jan, für deine große Tour.
Ja, und anders als sonst, wenn du auf Tour bist, wird nie was umgebaut. Ne, wenn du auf Tour bist, wird nie was umgebaut.
Wie viele Auftritte hast du jetzt gemacht?
4. Genau, 2 bislang, und jetzt kommen noch 2 diese Woche in Berlin und in Hamburg.
Also du hast 2 gemacht. Und wie ist der Erschöpfungszustand? Kommst du direkt nach, wie fühlst du dich nach so einer Show? Wie war denn das für dich danach?
Danke, dass du fragst, Olli. Vielen Dank, dass ich auch mal ein bisschen was von meiner Tour erzählen kann. Ich war erstmal mega aufgeregt in München. Wir treten ja auf mit dem Rundfunk-Tanzorchester. Das sind 16 Leute plus noch 2 Background-Sängerinnen und so. Richtig dicke Performance auf der Bühne. Viele Leute. Und das ist energetisch schwierig, das alles unter Kontrolle zu halten. Und ich war, glaube ich, so lange nicht mehr so aufgeregt wie am letzten Donnerstag, als die Premiere war in München. Ich war wirklich so unfassbar aufgeregt. Und die erste Hälfte war, muss ich jetzt mal sagen, sorry, München, war auch aus meiner eigenen Wahrnehmung so eine 2-. Die zweite Hälfte war dann aber gigantisch. Unter anderem auch, weil Max Giesinger mit auf die Bühne kam. Und wir haben zusammen meinen großen Klassiker Menschen, Leben, Tanzen, Welt gesungen. Und das war ein großes Versöhnungserlebnis auf eine Art. Also hauptsächlich. Ich fand es wirklich ganz süß irgendwie.
Hast du es gewusst, dass er kommt?
Ich habe es gewusst, genau. Wusste es auch schon länger. Hab mich total gefreut, dass er zugesagt hat, weil ich dachte, er ist mir so unglaublich böse wie Campino oder irgendwie andere, dass er mich nicht mehr mit dem Arsch anguckt. Aber nee, stattdessen war das wirklich ganz entspannt und freundlich. Hab mir hinterher noch eine goldene Schallplatte geschenkt, um mich zu ärgern und zu demütigen. Ziel erreicht, sag ich mal so. Hängt jetzt bei mir im Studio an der Wand, und ich gehe da jeden Tag dran vorbei. An der goldenen Max-Giesinger Schallplatte. Und war wirklich ein schöner Auftritt, und dann am nächsten Tag war ich in Bochum. Das war ein super Auftritt. Die Sendung wird ja jetzt ausgestrahlt am Donnerstag. Das heißt, die anderen beiden Auftritte in Hamburg und Berlin liegen bereits hinter uns. Und man kann sagen, dass wir uns am Freitag in Berlin gesehen haben. Da haben wir ja zusammen auf der Bühne gestanden. War toll, okay, oder? War das nicht toll?
War ein mega Auftritt. Wir beide zusammen. Und weißt du noch, was wir gesungen haben?
Ja, unglaublich. Ebony and Ivory. Go together like perfect harmony. Aber es ist tatsächlich schade, dass Thomas Gottschalk nicht gekommen ist. Das hätte ich mir gewünscht.
Genau, wir sollten vielleicht mal den Leuten erzählen, warum er nicht gekommen ist. Er hat nämlich eine Mail, die du mir geschickt hast, zurück. Also er hat geantwortet auf diese Mail, die ich dir diktiert habe.
Und ja, ich lese mal kurz vor. Ich lese ganz kurz vor. Kann man ruhig vorlesen. Ich glaube, der hat so ein bisschen er schreibt, Jan, ich bin zwar in Berlin, fliege aber nach Kalifornien. Es hat geregnet, als ich geboren wurde. Deswegen sorge ich dafür, dass ich ab dem 60. alle Geburtstage in der Sonne verbringe. Das wird also nichts. Wäre ich im Lande, hätte ich es gemacht. Liebe Grüße, Thomas. Liebe Grüße zurück. Aber wir haben ihm ein kleines Ständchen aufgenommen und geschickt, und ich hoffe, das ist trotzdem angekommen. Fand ich aber rührend, dass er sofort geantwortet hat auf unsere gemeinsam formulierte E-Mail.
Voll cool.
Fand ich richtig cool.
Der kommt
cool.
Auch nochmal, vielleicht kommt ihr auch, wenn wir unsere letzte Sendung machen, die Sendung Wie bei Zimmerfrei, da war der auch in der letzten Sendung. Das wäre schön. Vielleicht noch, also wenn wir irgendwann hier aufhören, ne, Jauch und Gottschalk als die letzten beiden großen Gäste, das wäre schon was Gutes.
Sag mal, wir haben so viele tolle Themen diese Woche, die wir eigentlich besprechen wollen, aber lass uns doch unseren Gast gleich einfach dazu holen. Ist doch bescheuert, wenn wir den jetzt so lange warten lassen. Auch unhöflich.
Ist unhöflich, weil er sitzt hier die ganze Zeit, ist heute auch schon auf meinem Sofa eingenickt, deswegen wäre es ganz gut. Wollen wir vorher, bevor wir ein bisschen Spannung machen, jeder uns ein Lied wünschen, kurz für die Playlist, dann kommen wir rein mit einem geilen Intro, und dann kommt unser Gast, und dann quatschen wir schön ein bisschen zu dritt ab. Und vielleicht kommst du ja auch noch dazu. Hab auch wieder von Leuten...
Das gibt's doch nicht. Wenn wir das uns leisten können, dass du auch noch dazu kommst.
Mensch, da bin ich doch
toll.
Schon. Hallo.
Ach, da ist die so.
Ich bin noch
Hallo.
Da.
Mann, es gibt immer noch toll, Mails von Leuten, die verliebt sind in deine Stimme, und ganz viele Leute, die immer noch
auch
nicht
welche,
wissen,
die
wie du aussiehst.
Ja.
Motzen, wir haben dich ja so ein bisschen aus der Schusslinie genommen eine Zeit lang. Das haben wir auch so wie Kollega sich selber aus der Schusslinie genommen haben. Wir dich aus der
Fürsorglich
Schusslinie genommen.
Habt ihr das gemacht, ne?
Haben wir vorsichtig gemacht.
Eure schützende Hand.
Und weil du auch länger nicht mehr. Wie geht's denn dir überhaupt? Was gibt's an der Front am Prenzlberg, wo du wohnst, wo du dich den ganzen Tag aufhältst?
Im Prenzlberg mit meinen 10 Kindern. Du, mir geht's ganz gut. Ich bin ein bisschen gestresst, aber eigentlich geht's mir ganz gut.
Wieso Stress auf dem Spielplatz oder
viel
die anderen
auf dem
Eltern
Spielplatz,
nerven?
Familie,
Sozialdruck
Kinder, Arbeit,
und so, ne? Ja, klar. Und Mutti muss natürlich immer schlank
und
aussehen
Mutti
und so.
Mutti wird älter und alles. Der ganze
Du wirst
Scheiß.
Doch nicht älter, du. Optisch sieht man das überhaupt nicht, und von der Stimme klingst du immer noch wie 14.
Ja,
also für eine 14. Für eine Frau, die so oft geworfen hat, bist du derbe und
scheiße. Du bist so lieb. Muttertag war ja auch letzten Sonntag.
Habt ihr eure, so, ja, Muttertag.
Ja, ist von Hitler. Ist von Hitler eine Idee. Nee, habe ich nicht gefeiert. Ist von Hitler.
Ist nicht von Hitler.
Schneiden
nein.
wir raus.
Nein,
wegen Muttertag. Ach, Blumen, alles, alle Feiertage von Hitler. Weihnachten von Hitler, alles von Hitler.
Pfingsten ist ein Hitler-Feiertag. Nee, Su, wir haben heute ist zu Gast, wir können das direkt mal verraten. Ali Ass kommt gleich noch dazu, er ist Münchner eigentlich. Ich möchte gerne mit Ali ein bisschen über München reden, weil ich habe in München eine tolle Sachen gesehen, tolle Sachen
eine
erlebt.
Eine tolle Affäre gehabt.
Eine tolle Affäre mit München gehabt und ich wollte Ali gleich mal ein paar Sachen fragen und auch noch ein paar tolle, interessante Geheimtipps in München verraten. Das war nämlich, ich war am Jahrestag, der auch wieder so ein geiles Nazi-Thema, auch das hat auch Hitler sich ausgedacht, am Jahrestag der Bücherverbrennung war ich in München und zwar im ehemaligen braunen Viertel, da wo die NSDAP-Zentrale war und ich bin ja als quasi unersättlich, was das Aufsaugen von Wissen angeht über diese Zeit und hab tatsächlich in Hitlers Büro gestanden. Wie und wo das ist und wie es dazu kam, das kann ich vielleicht gleich erklären.
Das kannst du gleich erklären. Ich wünsche mir jetzt erstmal ein Lied für unsere Playlist. Das ist wichtig, dass wir die Playlist. Ich habe mich total gefreut über viele Leute, die sich von Leatherface diese Platte angehört haben, Masch, die ich empfohlen habe. Und ich freue mich immer drauf, wenn ich Leuten so unbekannte Sachen beibringen kann, beziehungsweise so einfach so Songs oder Tipps irgendwie geben kann. Diesmal wünsche ich mir ein Lied von Everclear. Das ist eine Band aus den 90ern, die ich total gut fand. Also jedenfalls zwei Platten, Sparkle und Fate. Das ist die absolute Megaplatte von denen. Gute Gitarrenmusik. Danach haben wir so Kiddie Rock irgendwann gemacht im Zuge der 90er. Pop-Punk-Welle. Aber dieser Song hier, Everclear, Sparkle and Fade, und der Song heißt Heroin Girl, den finde ich immer noch so gut. Er hat eine Affäre mit einer Frau, die Heroin nimmt und irgendwann ist sie tot. Einfache, tragische Geschichte, guter Song, Heroin Girl von Everclear wünsche ich mir für die Playlist.
Und ich wünsche mir, weil ich tatsächlich heute mit ihm zu Mittag gegessen habe und wir uns darüber unterhalten haben, dass er sich sehr gefreut hat, auf der Playlist aufzutauchen, von meinem Kölner Freund würde ich fast sagen. Was Freund würde ich denn jetzt? Einfach mal so öffentlich nennen. Chili Gonzalez, ein toller Pianist und Kanadier. Und aus irgendwelchen Gründen hat es ihn nach Deutschland verschlagen. Er wohnt in Köln mit einer Arschbacke und mit der anderen ist er im Rest der Welt zu Hause. Und es ist eigentlich ein Klassiker.
Das scheint ja sein Leben richtig gut aufgestellt zu haben, wenn er mit einer Arschbacke immer in Köln hängt. Das scheint also wirklich.
Aber ganz mit Ansage und ganz bewusst, weil er in Köln in Ruhe gelassen wird und der hat wirklich viele tolle Projekte und er könnte wirklich überall auf der Welt wohnen. Ist wirklich ein toller Produzent, ein toller Pianist, schreibt für Leute Songs und ist wirklich extrem gut, also ein richtig guter, so ein Musiker von Welt. Ich wünsche mir von seinem, wie hieß das Album denn nochmal? Ich weiß es immer nicht. Our Melody heißt es auf jeden Fall, das Lied. Ist ein Klassiker und wenn ihr es hört, dann werdet ihr es kennen. Es ist nur ein Piano-Song. Our Melody heißt der Song und den wünsche ich mir. Ich glaube, Solo Piano 1 ist das Album. Schon ewig alt. Ist ab und zu auch so clevere Cutter, mischen das immer so unter so Arte-Beiträge. Das ist so Musik, die, wo man, glaube ich, viel Geld mit verdient, weil viele Leute, die so im Stillen arbeiten, so vom Album Solo Piano 1 von 2004, schon 14 Jahre her, A-Melodie, und das ist ein toller Song, den würde ich gerne für die Playlist haben. Ungewöhnlich, aber schön.
Und dann sind wir wieder da mit unserem Gast, mit Heinz-Rudolf Kunze und Ali Ass heute hier. 2 Jahre fest und flauschig. Ich bin heute in so einer richtig Laidback-Laune. Es regnet den ganzen Tag in Berlin. Ali und ich hängen auch schon den ganzen Tag zusammen rum. Wir hören uns gleich wieder hier bei Fest und Flauschig. Schön, dass ihr dabei seid. Bis gleich.
Ich nehme diesen Preis nicht an. Ich kann das nicht annehmen. Und ich finde es auch schlimm, dass ich hier viele Stunden das erleben musste.
Ja, 2 Stunden geht's heute wahrscheinlich nur. Hier ist Fest und Flauschig. Und wir sind wieder da, hier mit der großen Sendung. Unser Gast sitzt direkt neben mir, in meinem Arbeitszimmer. Herzlich willkommen, Ali Ass.
Moin, moin.
Moin, moin.
Ey, Ali, Alter. Wie immer, München sagt.
Wie immer Bass ohne Ende. Wieso hast du so eine bassige Stimme heute?
Das liegt daran, nennt mich auch Ali Bass.
Ja, ich habe ihm ein zweites Mikrofon angeschlossen tatsächlich, damit wir hier nicht irgendwie an einem Mikro sitzen müssen. Das würde nämlich Mund an Mund gehen und das ist in der Hip-Hop-Szene zu homomäßig vielleicht. Er hat ein eigenes Mikrofon bekommen und das ist sehr basslastig. Du klingst auf alle Fälle ziemlich deep heute, mein
Freund. Eigentlich wollte ich ein Funk-Mic haben und jetzt werde ich schon wieder hier mit so einem Kabel-Mic abgespeist.
Das ist in der Hip-Hop-Szene irgendwie so angesagt, dass man mit, aber das sieht viel cooler aus ohne Funkmikro auf der Bühne, ganz ehrlich.
Nee.
Vielleicht wär das nicht cool, wenn du der erste Rapper bist, der so einen komischen Comedy-Prügel im Gesicht hat. Weißt du, so ein Bügelmikrofon, was man bei Events immer umgeschnallt bekommt oder wenn man irgendwie auf einer kleinen Bühne moderiert. Der Hip-Hopper, der immer die Hände frei hat, weil er so ein Bügelmikrofon reinrappt.
Ich fände es besser, so ein futuristisches Headset-Mic zu haben.
Ja, das ist ja sowas Ähnliches. So in Hautfarben, was man kaum sieht. Das
ja, bei mir wäre es aber ein bisschen dunkler dann. Müssen wir nochmal extra anfertigen lassen.
Können wir mit Elling anmalen. Du bist heute gerade, du bist in Berlin. Wir haben gestern einen schönen Gönjamin-Tag zusammen gehabt. Wir waren gestern shoppen zusammen. Heute habe ich ihn nochmal eingeladen zu uns zur Sendung, weil du bist ein alter...
Ein Gönjamin? Was ist ein Gönjamin?
Ja, der Ausdruck stammt von Kollega. Ich verfolge ja seine Instagram-Stories. Und er hat gerade Gönjamin-Tage, nachdem er hart gearbeitet hat und ähnliches. Und der Ausdruck Gönjamin-Wochen, der fand ich so gut, dass wir uns auch selber Gönjamin-Wochen eingeleitet haben.
Ich habe dir gerade was geschickt, Olli. Guck da mal einmal ganz kurz rein. In der Nachrichtengruppe hier mit Zu und dir. Es gibt einen tollen Trailer auf jeden Fall. Der Film heißt Bohemian Rhapsody, Official Trailer 2018. Und das ist ein Biopic über Freddie Mercury. Und es spielen viele tolle Schauspieler mit. Rami Malek ist der Hauptdarsteller, der... eben aus Mr. Robot und
ich,
das sieht ja wirklich
ich habe gehört, aus. Dass eigentlich die Rolle erst Sacha Cohen Baron spielen sollte. Der sollte Freddie Mercury spielen, hat das dann aber irgendwann doch wieder abgesagt. Und das ist jetzt dieser Film, ich habe total Bock drauf. Es ist nämlich so schade, Freddie Mercury ist gestorben, danach hat Queen einige Male jetzt gerade wieder versucht, mit anderen Sängern das irgendwie The Magic Moment nochmal auf die Bühne zu holen. Das wird nicht mehr klappen, weil Freddie Mercury einfach tot ist. Das ist aber echt scheiße für die drei anderen, weil die nämlich auch großartige Musiker waren. Aber so ein Ausnahmesänger wird halt nur alle paar Jahrzehnte mal geboren, wenn überhaupt. Also Freddie Mercury war echt eine Macht. Hast du hier irgendeinen Bezug zu Queen, Ali?
Sehr, sehr viel Songs gehört früher auf jeden Fall von denen.
Kann man nichts gegen sagen. So eine richtig große klassische Band, oder?
Super. Ja. In einer, würde ich in einem Satz mit Heinz-Rudolf Kunze aufzählen.
Das ist wirklich absolut geschmacklos. Ey, sag mal, Ali, ganz kurz wegen München, ne? Du bist wirklich aus München? Warum merkt man das nicht an?
Ja, man mag es kaum glauben. Ja, weil ich versucht habe, stets meinen bayerischen Dialekt zu verbergen.
Aber du sprichst perfekt bayerisch.
Ey, kannst du bayerisch auch richtig mit richtig schwerem Unterton?
Boah, ich tue das jetzt niemandem an.
Bitte, also ich weiß genau. Und ich habe dich gestern im Auto gefragt und das war, es ist so, als ich sag mal südländisch aussehende Person, südländisch sage ich einfach mal, ist das in München oder in Bayern auf alle Fälle von Vorteil, wenn du bayerisch sprichst, oder? Wir hatten das in der letzten Sendung, dass Giovanni Elber, der hat nach 2 Wochen, als er bei Bayern unter Vertrag war, Lederhose getragen und sofort angefangen, Weißbier zu trinken und zu jubeln.
Der Freile.
Ja,
der Freile. Ja, auf jeden Fall. Also als ich die Haare blond hatte, war es auch schon ein bisschen entspannter irgendwie.
Und ist es so, dass du da wirklich, also redest du, wenn du da irgendwo auf dem Bierzelt bist, redest du dann bayerisch mit den Leuten?
Da gehe ich schon länger nicht mehr hin, ehrlich gesagt, aber bei so Tankstellen auf dem Land oder so.
Weil die dir sonst nichts geben oder was?
Richtig.
Weil die sonst den Benzinhahn zudrehen, wenn du da mit deinem Wagen vorfährst.
Ja, genau. Nee, also tatsächlich, also wenn du da irgendwie, was weiß ich, in irgendein Gasthaus gehst oder so, in einer gescheite bayerische Wirtschaft, verstehst? Dann ist es schon von Vorteil, wenn man erstmal mit dem Servus reinkracht.
Absolut. Ja. Ich war in München letzte Woche Freitag oder Donnerstag und habe festgestellt, weil es war die große Demo gegen das Polizeiaufgabengesetz auf dem Marienplatz in München. Wirklich 40.000 Leute, es war rappelvoll.
Von mir am Start.
Ich habe mich auch da reingeschlichen. Ich war undercover da mit Mütze auf und bin da durchgelaufen und hab mich da auch mit reingestellt. Und da ist mir aufgefallen, weil auch viele Bullen da waren, dass viele Polizisten, also liebe Grüße an die Polizisten, viele Polizisten in Bayern und auch am Flughafen und so und am Bahnhof, viele Polizisten in Bayern tragen gerade Bart. Es ist sehr, der gepflegte Vollbart ist sehr angesagt zurzeit bei bayerischen Polizisten. Und es war eine ganz merkwürdige Stimmung, weil diese Demo war ja eigentlich nicht gegen die Polizei, sondern nur dagegen, dass die mehr Macht haben. Und es war eine ganz merkwürdige Stimmung zwischen den Polizeibeamten, die da aufgepasst haben, und den Demonstranten. Das war so ein Abtasten und so ein Lauern und so. Es war mega friedlich, aber oben drüber so ein Helikopter. Also mit Abtasten,
die Polizei hat alle abgetastet?
Ja, die haben die so gescannt und so nach dem Motto, ja, was ihr wollt, ihr jetzt hier uns abschaffen, die Polizei oder was? Dabei wollen die einfach nur nicht, dass die Polizei in München so mit Handgranaten rumwerfen kann. Was ja auch wirklich durchgeknallt ist, was die da alles dürfen auf einmal. Da muss man nicht mehr auf Gefahr im Verzug warten, sondern irgendwie kann man schon bei schiefen. Und wurdest du oft früher rausgezogen von so Bullen in München? So nach dem Motto, hier, sie haben da bestimmt was zu rauchen dabei oder so?
Ja, sehr, sehr oft. Sehr, sehr oft. Also komischerweise jetzt, wo ich nichts mehr zu verbergen habe, passiert es auch nicht mehr. Die haben irgendwie einen Riecher dafür.
Also hattest du damals auch mal was zu verbergen oder was?
Ja, also ich habe es immer noch zu verbergen, dass ich damals was zu verbergen hatte, auf jeden Fall.
Achso, okay.
Also war, wenn ich früher Punkbands gefahren habe, wir sind nach München, nach Bayern, München reingefahren, wurden wir so oft rausgezogen. Manchmal auch zweimal auf der gleichen Autobahn tatsächlich.
Es gibt auch dieses legendäre Video auf YouTube, wo Method Man vom Wu-Tang Clan auf der Donnersberger Brücke, das ist so absurd,
gibt es das
rausgezogen wirklich? Wird. Ja, die sind damals zu den Bullen und denen wurde irgendwie Technik geklaut. Und dann mussten die das irgendwie angeben dort bei der Polizei und dann dachten die sich halt, cool, die ziehen wir doch mal direkt raus.
Und dann?
Kannst du das Video auf jeden Fall anschauen. Die haben dann auf jeden Fall auch noch was gefunden bei denen im Tourbus und ja, war nicht so nice für die. Und seitdem, also es ist auch, viele, viele Künstler meiden auf jeden Fall
München. Ne? Ja. Ja, ich habe auch immer echt Probleme gehabt und ich sollte einmal für eine Band und ich mochte die sehr gerne Haschisch besorgen und dann habe ich den Veranstalter gefragt, der hat einen Kumpel angerufen, dann bin ich mit dem Van, den wir damals hatten, so einem Mietwagen, Highway Tiger aus Berlin, liebe Grüße an Nopper, der die Wagen verleiht, ich mit dem Wagen, mit dem Highway Tiger, mit so einem LT28 oder so einem Mercedes-Bus, nachts durch den Wald, wirklich 20 Minuten, dann hat mich ein Typ, der stand am Waldrand, durch den Wald gelotst und hat mir dann für 50 Euro so ein Ministückchen Erde verkauft, was also wirklich ein Haschisch kaum noch irgendwo, also kaum, es gab kaum, es war wirklich wahnsinnig aufregend. Er meinte ja, und dann ist er mit mir durch den Wald und hat rumgegraben, hat mir das Stück gegeben. Es war wahnsinnig anstrengend. Eine andere Stadt, in der ich nicht gerne spiele, ist Würzburg. Da ist nämlich die Polizeischule und die haben direkt immer lange
Post, bei der Posthalle, ne?
Genau, und du wirst immer.
Ach, da war ich auch schon mal. Da ist auch so ein komisches Klamotten-Outlet. Da war ich mal mit Klaas irgendwie auf Tour. Das ist eine, weiß ich auch noch, erinnere ich mich noch dran.
Würzburg. Ist das noch zeitgemäß, wenn man überlegt, dass jetzt in Kalifornien, wir wollen nicht immer nach Amerika gucken, weil wir sind immer noch ein besetztes Land, wie Savina du jetzt sagen würde. Aber ist es nicht so, in manchen Ländern oder in manchen ist es einfach inzwischen frei, Marihuana zu kaufen. Und in Berlin, da bist du, also in München, da hast du immer das Gefühl, die werden die Hände abgehackt, wenn du erwischt wirst mit einem Stück Euro-Platte. Also
da wirst du sogar, wenn du mit dem Stück Erde, wenn es so verpackt ist, aufgehalten wirst, auch direkt eingebuchtet.
Ja, und das ist doch irgendwie auch nicht mehr zeitgemäß. Oder brauchen wir heutzutage, kommst du noch mal raus aus München oder bist du eigentlich auch gebrochen?
Puh, schwierige Frage, schwierig. Also ich bin eh so selten da, ehrlich gesagt, dass es mir dann nicht mehr so auffällt. Ne? Sonst würde ich das, glaube ich, nicht wirklich aushalten.
Aber du bist da groß geworden, noch als Kind.
Ja.
Und hast da deine ganze Kindheit verbracht in München?
Ja, tatsächlich.
Wie ist es, wenn man in andere deutsche Städte kommt? Du bist ja eigentlich Deutscher. Klingt das doof, wenn ich das sage, aber du bist ja eigentlich Deutscher.
Ja, puh, geht so, ne?
Also, oder hier in diesem Land.
Ich bin so der Daywalker,
würde ich mal sagen. Ey, Ali, ganz ehrlich, pass mal auf, das muss man anders sagen. Du bist Deutscher, Ali. Ja, geht so, du bist schon Deutscher.
Auf jeden Fall, aber sagen wir so,
tja, von meiner Ansicht so
nicht unbedingt.
Ist das scheiße? Wie ist das, Deutscher zu sein?
Ich krieg davon nicht viel mit, weil ich nicht so empfangen werde, als wäre ich Deutscher, weißt du?
Du hast ein gutes Lied mal gemacht, Deutschland gegen Deutsche gegen Ausländer, Megasong. Ja. Mit Pretty Mo zusammen, glaube ich.
Genau.
Der immer noch so zeitaktuell ist, ich weiß nicht, ob ich den auf die Playlist mal gepackt habe, den packen wir heute mal rauf, Deutsche versus Ausländer.
Ich würde gerne mal die Vorzüge des Allmantums, wie man so schön sagt, würde ich gerne mal genießen, aber kann ich nicht.
Was sind die Vorzüge des Deutschen?
Nicht mit Steinen beworfen zu werden, wenn du an der Haxenbraterei vorbeigehst.
Ist dir das schon passiert?
Ja, zum Beispiel.
Hast du oft noch? Gibt es noch oft? Wirklich? Wann war das?
Das war als Kind. Das war tatsächlich als Kind. Das ist da, Goetheplatz ist das in München. Und ja, viele so eine Erlebnisse gehabt auf jeden Fall in der Kindheit, in der Jugend und so weiter.
Ja, und dass du überhaupt über einen Empfang nachdenkst, weil als Allmann oder als klassischer Allmann, denkst du gar nicht über Empfang nach, da bist du einfach. Da guckt keiner irgendwie, wenn du irgendwo hinkommst. Es ist völlig egal, ob du da bist oder nicht.
Nee, aber ich glaube, das ist halt sowas, was sich halt dann irgendwie in jungen Jahren halt einfach festsetzt, ne?
Ja.
Und Leute, die das selber nicht erlebt haben, die können das dann auch gar nicht so nachvollziehen und stempeln das dann meistens ab als, ach, das bildest du dir ein, das ist nicht so, aber wenn ich jetzt eher wie ein Schwede aussehen würde, glaube ich, würden mir die Leute auf jeden Fall, gerade jetzt sagen wir mal in Niederbayern, auf jeden Fall anders entgegentreten als als Schwarzkopf.
Ja, aber die Geschichten kenne ich aber auch von vielen Freunden mit Migrationshintergrund. Obwohl die natürlich auch alle in Deutschland geboren sind. Und das gibt echt so Sachen, wo du dann einfach so angeraunt wirst und angezischelt wirst an der Kasse von irgendwelchen Rentnern. Oder wenn du einfach nur in der Stadt unterwegs bist, was ich noch nie erfahren habe. Schon manchmal, aber aus anderen Gründen. Und das ist schon, ich glaube, das ist schon weird. Und dass du mal so, überhaupt das mal, das so einsickert in der Gesellschaft, dass es das gibt. Und da mal drüber gesprochen wird, allein da sind wir irgendwie voll am Anfang noch. Das ist ja noch.
Ja, ich meine, sorry, dass ich unterbreche, aber nee, guck mal, wenn ich in London bin oder so, oder generell in England, da sind die ganzen Parkies und so, die sind da halt auch schon viel, viel stärker verwurzelt, ne? Obwohl die auch nur zugezogen sind.
Pakistan ist deine Roots sozusagen.
Yes, ja. Genau. Und da ist das irgendwie viel mehr im Alltag irgendwie verankert, ne, als hier jetzt, sag ich mal. Also, ja.
Haben deine Eltern damals,
Kanaken, sag ich jetzt mal, die jetzt auch Bullen sind, zum Beispiel. Ne?
Stimmt. Haben deine Eltern damals sich ins Zeug gelegt, als sie nach Deutschland gekommen sind, um sich dieser Kultur anzupassen?
Puh, ins Zeug gelegt, kann ich gar nicht so sagen. Also halt einfach, dass sie halt fließend Deutsch gesprochen haben. Solche Sachen halt einfach.
War das für deine Eltern wichtig, dass du das auch kannst alles? Ja klar, du bist hier geboren, ne?
Ja, voll. Oder halt auch so Sachen, dass die halt jetzt nicht nur unter ihresgleichen halt rumgehangen sind, ne? Mhm. Also nicht so diese Sprachverweigerung und sowas, was du vielleicht jetzt irgendwo anders hast, wenn du, ne?
Ja, aber weil auch die pakistanische Community wahrscheinlich nicht so gut und groß vernetzt ist, wie jetzt zum Beispiel die türkische.
Also jetzt nicht gerade in München auf jeden Fall, in Frankfurt zum Beispiel auf jeden Fall stärker, aber nicht in München.
Das ist also abgefahren. Wenn du als Türke in Köln lebst, dann musst du theoretisch kein Deutsch sprechen. Da bist du eigentlich, kommst du gut aus mit Türkisch, weil das einfach hier eine riesige Gemeinde gibt, die so groß ist wie eine mittelgroße türkische Großstadt irgendwie, wo du einfach Türkisch sprechen kannst in Deutschland halt. Ne? Das ist schon nochmal was anderes.
Ich kenne aber total viele Türken, vor allem wenn ich Taxifahrer oder ähnliches, mit denen ich mich unterhalte und die sich darüber aufregen, dass es Türken gibt, die seit 15 Jahren hier leben, zum Beispiel in Berlin oder ähnliches und kein Deutsch sprechen oder sich dem auch zu verweigern. Und wenn du das selber machen würdest, dann bist du komplett, also es kommt sofort nazimäßig. Also ich würde das nie mehr wagen zu sagen, obwohl ich irgendwie es auch cool finde, wenn man sich mit jemandem verständigen kann. Andererseits, also ist das ja auch so eine Sache, das ist so eine schwierige Sache. Finde ich.
Aber die Leute machen sich dann selber auch ein bisschen schwerer, ne? Ist ja jetzt nicht nur für die anderen, sondern für sich selber einfach in einem Land zu leben und dann irgendwie die Sprache nicht fließend zu beherrschen. Ist halt einfach nur uncool in erster Linie auch für einen selber.
Ja,
ja. Ja, eben. Das.
Also wenn du Taxifahrer bist, dann natürlich noch für ein paar andere Leute auch noch.
Ey, aber es ist wirklich diese ganze Özil-Gündoğan-Erdoğan-Fotogeschichte am Montag, ne? Das war wirklich, ich habe das gesehen, dachte, sag mal, ey, ganz ehrlich, da reißt sich da irgendwie sowohl der DFB als auch irgendwie Spieler mit, die irgendwie die Eltern aus der Türkei oder woanders herkommen, aus Tunesien und so, reißen sich jahrelang den Arsch auf, um irgendwie Sachen zusammenzubekommen. Und weil ihr irgendwie mal mit euren Spielerberatern da irgendwie nicht klar denken könnt, reißt ihr das alles mit dem Arsch wieder ein. Das ist wirklich eine derartige Dummheit gewesen. Wie willst du, weißt du, ich kann das auch voll verstehen, von links bis rechts werden die einfach pfeifen, wenn die da am Ball sind in den ersten Spielen. Hundertprozentig wird das nicht ohne Konsequenz bleiben, wenn die mitfahren. Aber ich glaube, Jogi hat die nominiert. Das ist, kannst du
ja, ich habe das, ich sehe das Foto gerade mit Erdoğan und so, mit Özil. Nun, ich meine, der hat ja auch nur mal türkische Wurzeln.
Özil. Das hat zufällig entstanden sein, oder was? In der Hotel?
Ja, nein, der hat ein Bankett gegeben in einem Londoner Luxushotel und drei Spieler, wie heißt der andere nochmal? Ich gucke, es sind drei deutsche Spieler.
Özil, Gündoğan und Posieren und Cem Tosun.
Tosun, genau.
Aber, und Emre Can sind, ist ja der Gündoğan.
Gündoğan, genau. Ja, und Emre Can zum Beispiel ist nicht gekommen, der einfach dann keinen Bock darauf hatte, weil er natürlich weiß, wenn Erdoğan einlädt, dann ist das ganz klar, geht das auf den Wahlkampf, der hat die Wahl vorgezogen, der will jetzt einen irgendwie auf Happy Family machen und quasi in der Türkei buchtet der Leute ein, die irgendwie kritisch gegen ihn sind und baut den ganzen Start ab und so eine Scheiße.
Ganz ehrlich, auch wenn es hart klingt, aber das ist dem Özil egal.
Ganz ja, ehrlich, und das ist das Problem. Das Problem ist ja dann, wenn es ihm egal ist, dann soll er sich wenigstens irgendwie komplett raushalten. Aber sich dann da instrumentalisieren zu lassen von jemandem, dem das natürlich absolut nicht egal ist, ist doch klar, dass er die deutschen Nationalspieler gerne einlädt, weil es ihm gerade passt für seinen fucking Wahlkampf irgendwie mit den ganzen Deutsch-Türken und so. Das ist wirklich, das nervt einfach. Und das kannst du auch als Nationalspieler, ganz ehrlich, das kannst du wirklich nicht bringen. Du kannst nicht für die deutsche Nationalmannschaft spielen und dann Erdogan auf dem Trikot schreiben, du bist mein Präsident. Das geht einfach nicht. So, also kannst du natürlich machen, musst dann aber damit leben, dass dann Leute, für die du spielst, einfach die Scheiße finden. So, weil's einfach,
ja, aber also, im Fußball ist das halt nun mal nicht so. Im Fußball kannst du eigentlich dir als Fußballer, und vielleicht ist es nun mal so, dass die Karriere mit 35 vorbei ist und deswegen hast du auch einen Freiraum, den du in keinem anderen öffentlichen Bereich hast. Weder als Musiker noch als Schauspieler oder sonst was. Fußballer können sich Sachen erlauben, können 10 Werbeverträge gleichzeitig machen, können sich mit Scheiße dicht tätowieren und noch so einen Look fahren. Man sagt, die sollen Hauptsache den Ball treffen, und das ist nun mal so eine Volkskultur, und da ist es nun mal, da hast du, also wenn man sich das mal generell anguckt, was Fußballer sagen oder tun und was für eine große Masse, also was für eine Macht das ja irgendwie haben könnte, aber du findest kaum ein politisches Statement, außer es geht irgendwie, es war ein Anschlag und dann stellen sich alle hin eine Minute, und du siehst aber auch in den Augen, dass die meisten schon irgendwie beim Spiel sind oder ähnliches. Es ist so, Fußballer haben eine andere Legitimation, was sowas angeht.
Ich finde, wir sollten da einfach mal ein Schmähgedicht droppen.
Jetzt über sehr Fußballer, gute Idee. Sehr gute Idee, Alice. Kannst du das machen? Ich habe da zurzeit noch ein paar Rechtsangelegenheiten am Laufen. Bis zum nächsten Schmähgedicht dauert es vielleicht noch ein paar Jahre, bis das hier alles durch ist irgendwie.
Ich guck kurz auf Heinz-Rudolf Kunze Seite, ob der vielleicht eins hat.
Ja, ey, kann man nicht mal so ein paar alte Recken vorschicken? Ich frage mich sowieso manchmal, wo sind die denn eigentlich alle? Wo ist denn der Typ, der mir hier in den 90er Jahren die ganzen politischen Aktivismus eingepeitscht hat? Was macht denn Farin Urlaub? Wo ist der denn jetzt, Alter? Schön am um die Welt reisen oder was? Arschloch, Arschloch, Arschloch. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe, ja, und das war's dann oder was? Lass uns mal nicht alleine hier, Farin, uns Millennials.
Du hast aber der kommt. Farin Urlaub kommt aber ab und zu zurück, die machen bestimmt bei eine neue Platte, bin ich mir sicher. Es riecht nach Ärztezeit mal wieder. Und dann ist er wieder 3 Jahre unterwegs und kommt wieder und sagt, aber was hier alles falsch läuft. Es ist natürlich so, du musst dich aktiv mit Sachen, und dann bist du auch immer in der Konfrontation außen. Die hat Farin Urlaub zum Glück nämlich nicht. Das ist das Schlaue an seinem Lebensstil, dass der sich ja ab und zu hinbegibt, Tour macht, sagt, was scheiße ist, und dann wieder abhauen kann. Und so, was auch völlig okay ist, man. Also jeder kann sein Leben so gestalten.
Also wie Thomas Gottschalk im Endeffekt.
Bisschen Thomas Gottschalk. Die Sache ist, du wirst dich immer mit Leuten auseinandersetzen müssen, und vor allem in Zeiten, wo jetzt das Internet dir die Möglichkeit gibt, sofort was zurückzubellen. Ich glaube auch, dass wir momentan in unzufriedenen Zeiten leben. Ah, ist das ernst gerade alles? Aber es ist so, bei jeder Sendung der letzten 20 Sendungen gibt es Leute, jetzt hat sich jemand über das Opa-Intro aufgeregt, weil Opa zusammenzieht mit dem Transsexuellen, und Oma hat früher auch viel Scheiße gebaut. Weißt du was, wir leben in Zeiten, wo jeder sich sofort für irgendwas angegriffen fühlt, und jetzt ist es, glaube ich, wichtig, mal einen kühlen Kopf zu bewahren und auch smart zu bleiben bei vielen Sachen, die gerade so stattfinden. Und es ist wirklich so, haben wir in der Sendung besprochen, Adi, würde ich dich auch mal fragen, ich finde, Subkulturen fallen immer mehr weg in der heutigen Zeit. Du hast gestern Leg Wagon, eine California Punkband angemacht, die heute auch keine Sau mehr
kennt. Verrat das doch nicht öffentlich,
Mensch. Natürlich, Mann, du bist ja nicht nur Hip-Hopper, sondern das ist natürlich das Image, was wichtig ist für die Hip-Hop-Kultur. Ich muss dich heute ein bisschen entblößen, aber grundsätzlich ist es ja auch so, dass es einfach so ist, das ist einfach, finde ich, wenig diese Vielschicht an verschiedenen Subkulturen. Und Subkultur heißt nicht nur Gitarrenmusik hören, haben sich auch wieder Leute aufgeregt, die das doof finden. Also generell finde ich, dass man alles, dass alles so verschwommen ist und es halt wenig politische Subkulturen mehr gibt. Vor allem für Jugendkulturen.
Politische Subkulturen?
Naja, wo du ein bisschen was mitkriegst. Sagen wir so, ich war nicht bei der Antifa, weil ich jetzt immer alles geil fand, was die linke Szene, autonome Szene gemacht hat, aber weil ich eine Menge dadurch gelernt habe auch. Und eine Menge auch, was so freies Denken angeht oder auch sich nicht alles gefallen zu lassen. Dass ich trotzdem in einer spießigen kapitalistischen Welt lebe und diese Welt nicht umreißen werde, ist mir eh klar. Aber irgendwie ein bisschen mein individuelles Bewusstsein zu behalten und das und auch nicht alles abzufeiern oder auch Sachen zu hinterfragen und auch Sachen sich gegen Sachen zu stellen. Ich finde, das ist wichtig, dass man das in jungen Jahren mitgegeben bekommt. Und vor allem auch im Hip-Hop, und das ist jetzt nicht gegen dich oder irgendwas gemeint, aber auch im Hip-Hop-Bereich, wenn man sich diese großen Bands, wir haben uns selber drüber unterhalten, sich mal so anguckt, dann geht es einfach nur auch darum, wer Kohle macht oder wer gerade die derbsten Drogen nimmt oder der größte Assi ist und nichts mehr von wegen kämpft gegen irgendwas, weil alles uncool wirkt.
Ja, man hat ja jetzt gerade dieses Childish Gambino-Video.
Das ist America. Hast du das gesehen, Jan?
Nee, was ist es?
Mega.
Childish Gambino. Das musst du dir mal reinziehen, ja.
Das haben mir zwei Kollegen schon geschickt. Ich habe noch nicht draufgeklickt, aus Faulheit. Ich mach das gleich mal.
Machst du mal eine Pause. Das ist jetzt wichtig, deswegen knallt das auch so rein, weil es auf einmal, aber das ist dann also eine Sache, die jetzt mal rauskommt. Und ich frage mich, ist es einfach so, dass viele Leute auch, als diese Geschichte mit Kollega war, einfach viele das Maul halten, weil sie Angst haben, dass man jetzt irgendwas Falsches machen kann, denunziert wird oder sonst was? Und generell, also es ist eine schwierige Sache.
Ich frage mich, warum halten die Leute eigentlich die Fresse? Was ist das eigentlich? Also warum, es ist wirklich nicht schwierig zu sagen, was einem nicht gefällt. Oder einfach mal Nein zu sagen, auch Nein Leuten zu sagen, die quasi vermeintlich im Recht sind und rumjammern. Und man das Gefühl hat, nee, ihr seid nicht im Recht. Du musst dich auch nicht umdrehen und weggehen, sondern du kannst einfach sagen, nee. Und dann fällt das alles in sich zusammen. Das ist ganz, ganz einfach. Und man muss nicht viel machen. Man muss nicht irgendwie große Demo organisieren oder sowas. Es reicht einfach ab und zu mal an den richtigen Stellen einfach Nee zu sagen, zu sich selbst und hörbar vielleicht auch zu demjenigen, der einem irgendwas aufdrücken möchte. Also dieses, weißt du, alleine dieses Polizei... Das
interessiert die Leute einfach nicht mehr so sonderlich, ne? Also gerade wenn wir jetzt bei politischer Subkultur sind, das ist ja alles relativ unpolitisch geworden. Also so juckt die Leute halt einfach gerade irgendwie nicht, weil die
gar aber nicht... Aber warum nicht? Und weißt du, in München auf dem Marienplatz waren 40.000
Leute... Teilweise wahrscheinlich, weil es den Leuten zu gut geht, einerseits, ne? Mhm. Und andererseits, weil halt das Individuum jetzt einfach nur noch komplett an erster Stelle steht. So, ne?
Aber wie kann das denn sein, dass der bayerische Innenminister sagt, nachdem da 40.000 Leute viel mehr als gedacht auf dem Marienplatz stehen, dass das alles Lügenpropaganda ist und kaum stehen da 500 Pegida-Idioten, wird da irgendwie die ganze Politik umgeschmissen und alle richten sich nach denen. Wie kann das denn sein? Warum sind 40.000 Leute leiser als 1.000?
Gute Frage. Kann Adi Ast jetzt aber auch nicht unbedingt beantworten.
Ja, nee, aber ich frage mich das.
Leiser weil als die 40.000.
Na ganz einfach, weil man einerseits, natürlich ist es ja das wichtige politische Bewusstsein, dass man sich gegen Nazis und sowas wehrt, aber das ist ja natürlich so eine Sache, guck mal, da war gerade diese Merkel muss weg, so eine rechte Demo in Hamburg, ich habe in der Mopo gelesen, bei der letzten Demo waren auch 6 Leute da. Es wird schon alles irgendwie wieder, was das angeht, glaube ich schon, dass es noch um politisches Bewusstsein geht. Ich finde es nur wichtig, einer Jugend irgendwie auch also das einzu... Das ist halt das Problem, was ich generell habe. Es ging halt sehr viel darum, das war auch das, worüber ich über Kollega geredet habe, so dein Alpha-Tier macht dich zu dem Besten, was du sein kannst und scheiß auf den Rest so ein bisschen. Und das ist so ein bisschen, was manchmal so da ausgestrahlt bekommt, was ich jetzt nicht glaube, dass der so denkt, aber das ist dieses Ding, was gerade generell im Hip-Hop und so ein Hip-Hop ist immer noch die mächtigste Jugendkultur. Andererseits sind wir alte Männer, die darüber reden, das könnte jetzt mega uncool kommen für alle jungen Leute da draußen. Die Frage ist nur, ist es wichtig überhaupt noch oder ist es gar nicht mehr wichtig, dass es Subkulturen gibt? Vielleicht ist es auch einfach eine Sache, die man hinterher weint, weil man selber nostalgisch ist, ich weiß es nicht.
Ja, vor allem, wo sind die Subkulturen? Also ich glaube zum Beispiel, dass viel Literatur, also literarische Subkultur oder auch musikalische Subkultur einfach im Netz entsteht und dass man da nur hingucken muss und dass diese ganzen etablierten quasi Vertriebswege und die Leute, die sonst immer Subkulturen groß gemacht haben, da einfach nicht hinschauen und da passieren einfach Sachen, also
vielleicht ist aber, dass wir den Zugang dazu nicht mehr haben, weil du bist über 30,
ich bin über 40. Alice Heinz-Rudolf Kunze getwittere, ist doch auch eine Art von quasi sprachlicher oder bildsprachlicher Subkultur, die so für einen eingeweihten Kreis funktioniert. Und da gibt's
ja die meisten Fans raffen, kennen ihn doch gar nicht, die deine Musik hören, die wissen doch gar nicht. Und auf einmal kommt Ali mit Kunze an, weil du selber einen Nahen gefressen hast an dem, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube einfach, das hat sehr, sehr viel, also wie soll ich sagen, jetzt kannst du halt viel besser irgendwie einschätzen, wie viel Klicks oder wie viel Plays irgendwie etwas generiert, ne, durch Spotify. Du kannst ja direkt sehen irgendwie.
Ja.
Und ich glaube, dass diese Subkulturen, die du dir halt dir persönlich jetzt irgendwie reinziehst, weil es dein Geschmack ist, das kannst du schon gerne machen, aber es juckt halt nicht sonderlich.
Weißt du? Vielleicht bin ich nur ein alter Mensch geworden, ne? Vielleicht ist das auch alles. Vielleicht ist das hier die große Lebenskrise. Ich würde jetzt gerne mir noch ein Glas Rotwein einschenken, weil ich jenseits der 40 bin. Und heute. Das ist hier ein Schlagzeug. Der Beat geht los, mein Gott, was mache ich bloß? Ali Ass ist unser Gast, hier ist fest und flauschig. Hörst du den Beat?
Yeah.
Na Mann, Alter. Mega, Jan. Du wirst immer besser und du wirst immer besser. Alter. Aber es, das habe ich ihm vor 3 Monaten zum Geburtstag geschenkt. Ich glaube, er spielt wirklich für jeden Tag. Er ist gut. Geil. Hammer.
Da ist doch die Subkultur.
Jan lebt die Subkultur noch auf. Vielleicht ist es auch nur echt, also vielleicht sind wir alte Leute, die nach irgendwas rufen oder schreien, was es einfach nicht mehr gibt, was sich verändert hat. Jan ist auf alle Fälle am Schlagzeug wieder dran.
Meine Kultur subbt, Alter. Meine Kultur subbt.
Die subbt richtig ab. Wie wäre das? Jan am Schlagzeug, du am Mikrofon einfach und einfach mal so auf die Bühne?
Wir haben alle was zu verlieren, Leute, ganz ehrlich. Wir haben alle in unseren so Segmenten des Showgeschäfts was zu verlieren. Lass uns das mal nicht übertreiben hier. Allein, dass wir alle zusammen in einem Studio sitzen, ist schon okay. So.
Wir werden es nicht übertreiben. Wir machen jetzt ein bisschen Musik, dann sind wir gleich wieder da. Heute ist Ali Ass unser Gast. Wir haben eine ziemlich entspannte Late-Back-Sendung. Sue ist auch noch irgendwo da. Sue, bist du noch am Start?
Na sicher, wenn Konzi mein Mikro anmacht. Hallo.
Sag mal, ja, hast du einen Songwunsch für die Liste zum 200., also nach zwei Jahren meine ich, bist du jetzt auch mal wieder dran?
Ich wünsche mir von Brigitte Bardot La Madrague.
Wie bitte?
Und Ali?
Ja.
Kann ich nicht.
Die alte Pelzschlampe oder was?
Genau.
Und hast du einen Song, Ali, den du gerne auf deine Liste packen, auf unsere Liste packen würdest, wo du denkst, das sollen die Leute mal hören?
Ja, ich wünsche mir von Slim Jimmy von Ray Sremmett Growed Up.
Auch ein mega Song. Ich wünsche mir von Ali As Deutsche vs. Ausländer. Oder haben wir das schon auf der Liste, Sue? Hast du mal nachgeguckt? Weil wir haben schon viel
Ausländer.
Also echt ein guter Song.
Ich wünsche mir auf jeden Fall von Heinz-Rudolf Kunze, Dein ist mein ganzes Herz.
Deutsche vs. Ausländer ist schon drauf.
Deutsche vs. Ausländer.
Heinz-Rudolf Kunze ist der Name, der am häufigsten gefallen ist in der Sendung.
Heinz-Rudolf Kunze ist auch so ein geiler Künstlername. Geil. Das würde auch keiner, würde sich heutzutage mehr Heinz-Rudolf Kunze nennen. Wenigstens Heinz Kunze oder Rudolf Kunze oder R.K.
Womit wir wieder bei der R. Kelly-Doku wären, die mir Olli gestern gezeigt hat.
Habt ihr die gesehen? Also mal ganz ehrlich, es gibt eine BBC R. Kelly Doku, die ist noch gar nicht alt, die ist jetzt auf YouTube. Schaut euch die mal bitte an. Ich bin ja ein bisschen R. Kelly Fan gewesen von einigen seiner Songs. Der hat unwiderstehliche Songs geschrieben. Aber diese Geschichte, ganz ehrlich, und ich glaube nicht, dass das eine Verschwörungstheorie ist. Der Mann hat wirklich irgendwie ein Sexproblem.
Wenn es keine sehr Verschwörungstheorie großes. Ist, dann glaube ich es nicht.
Sehr richtig, aber trotzdem, ich glaube, da ist irgendwas Wahres dran. Auf alle Fälle hat...
Also das Beste sind auf jeden Fall die zwei Brüder von ihm.
Ja,
abgeranzt in irgendeinem Crackhaus irgendwie wohnen.
Genau, diese Doku, wenn die Brüder, der eine war mal der Manager. Es ist so traurig und R. Kelly, der hat halt einfach Allmachtsfantasien und hält sich einfach junge Gespielinnen. Und da ist jetzt einfach mal ein Vater, der meint, er hat seit einem Jahr seine Tochter nicht gesehen. Die wurde interviewt, es ist alles grauenhaft. Das ist auch das Problem, was Geld aus Menschen machen kann vielleicht oder sonst was. Es ist wirklich, also R. Kelly, BBC, Documentary einfach mal eingeben.
Ich hab die beste interviewt. Stelle war doch auch
R. Kelly.
Ich habe den mal in Hannover interviewt. Ja, als ich noch beim Radio war. Und zwar ist der war mal auf Europatour und der hat ja so wahnsinnige Flugangst. Das ist schon bestimmt 15 Jahre her und ich bin für Radio Bremen dahin gefahren nach Hannover, wo der die Pressekonferenz gegeben hat in so einem alten Messegebäude oder sowas. Da war der und habe ich ihn interviewt, habe Fragen gestellt und der ist mit einem Kreuzfahrtschiff aus Amerika rübergefahren, weil er hat Schiss zu fliegen. Der kommt nach Europa nur, deswegen tritt er so selten auf, wenn er mit dem Schiff rüberfährt. Und das war damals ein Riesen-Event und das war, glaube ich, zu der Zeit, als die erste Missbrauchsgeschichten rausgekommen sind. Sorry, jetzt habe ich euch unterbrochen. Was wolltet ihr erzählen?
Nichts weiter, aber gibt es davon noch eine Aufnahme? Gibt es auch ein Foto von dir mit R. Kelly? Das würde ich gerne haben.
Ich kann mal gucken. Ich habe bestimmt noch irgendwie so alte Digitalfotos. Muss ich mal gucken. Ich habe letztens mal irgendwie gesehen, dass ich da schon, es gab schon Digitalfotos damals auf jeden Fall. Dein ist mein ganzes Herz. Ey, bei Spotify 4,26 Millionen Plays. Also der ist richtig, Dein ist mein ganzes Herz. Ist von Heinz-Rudolf Kunz eine richtige Cash-Cow immer noch.
Wir haben den Song von dir schon drauf, Ali. Ich wünsche mir von den Mountain Goats den Song This Year, den ich sehr, sehr liebe. Mountain Goats sowieso eine tolle Band. The Sunset Tree ist eine tolle Platte. Unbedingt mal anhören. Den wünsche ich mir. Und dann reden wir hier weiter heute in lassiver Stimmung bei Fest und Flauschig. Schön, dass du da bist, Ali.
Können wir aber auch noch Heinz-Rudolf Kunz, Europas Sohn, auch noch in die Playlist
reinpacken? Wenn du das dir gerne wünschst, packen wir noch Europas Sohn.
Europas Sohn? Ist das?
Ja, das wäre richtig schon cool.
Und wollen wir ja. Roland Kaiser wieder runternehmen?
Und Roland Kaiser würde ich gerne wieder runternehmen mit Blutjunges ja. Blut. Das ist eine sehr gute Idee, Sue. Das war wirklich auch, also da haben
Featuring
auch,
R. Kelly.
Wirklich, also wir haben, das ist, haben wir letzte Woche drüber geredet, wenn man sich mal diese ganzen, wenn man mal diese ganzen Schlagerlieder auch aus den 80er Jahren von Roland Kaiser analysiert, da ging es immer nur darum, dass er ein dickes Rohr irgendwo reinschieben wollte im Endeffekt. Und zwar ein blutjunge Mädchen. Und manchmal hat er auch, hat er so väterliche Instinkte gehabt und hat gesagt, nein, nein, ich bin nicht der Richtige. Aber tief im Inneren hat er sich sehr gewünscht. Den nehmen wir wieder runter und
Europas dann, Sohn, Heinz Rudolf, also jetzt haben wir zwei Heinz Rudolf Kunze Songs. Ich würde mal sagen, die sind auf Bewährung auf der Liste. Die kommen, werden erstmal ausgecheckt und nächste Woche vielleicht wieder runtergenommen.
Mach ich mir eine Notiz.
Von dir sind einige Songs eigentlich auf Bewährung noch auf der Liste, Jan. Da müssen wir auch nochmal durchgehen. So, kurze Pause, gleich sind wir wieder da.
Hallo, mein Name ist Ingo Fetzner und ich bin Hubschrauberpilot bei der Deutschen Bundeswehr. Da mein Job sehr stressig ist und bis an die Grenzen der Belastbarkeit geht, höre ich zum Ausgleich
Fest und Flauschig
mit Jan und Olli. Das ist für mich allerfeinste Unterhaltung und die beiden sind echt ein tolles Team. Wenn ich den schweren Kampfanzug abgestreift habe und mein Cockpit gründlich ausgesaugt wurde, lasse ich mich in die Welt der beiden sympathischen Vollzeit-Chaoten voll hineinfallen und lache wie am Spieß. Für Olli und Jan würde ich jederzeit in ein Krisengebiet fliegen.
Das ist süß,
Dankeschön, ja. Ingo Fetzner.
Ingo Fetzner. Kennst du noch Fetzner und Roskopf, die hier die beiden Tischtennisprofis aus den 80ern, die jedes Spiel gewonnen haben? Steffen Fetzner und Jörg Roskopf. Das war
kenn ich so noch. Kenn ich noch.
Wir sind so ein bisschen in der Medienwelt. Wir sind Steffen Fetzner und Jörg Roskopf, der, oder Roskopf, wie er hieß. Ali Ass ist unser Gast, hier ist Fest und Flauschig. Wir sind heute hier dabei und haben Deep Talk so ein bisschen gemacht in der Sendung. Jan, du hast auch noch einigen Bezug zu München, ja?
Ja, ich muss noch zwei Sachen kurz erzählen. Also erstmal zum einen habe ich mir gerade schnell eine Stange, ich sag jetzt mal nicht den Markennamen, eine amerikanische Chipsletten-Art mir rausgeholt, hab aber festgestellt auf halbem Weg aus dem Knabberschrank hier im Studio, dass diese Chipsletten-Art schon aufgemacht wurde und zwar vor bestimmt 3 oder 4 Monaten. Ich habe aber oben das nicht gesehen, weil ich habe quasi nur diese Folie abgezogen und dann wieder draufgelegt und dann den Plastikdeckel drauf gemacht. Und man konnte das nicht erkennen, dass das schon aufgemacht wurde. Jetzt habe ich gerade quasi mit bangem Blick da reingeguckt und wollte mal einen probieren, wie die schmecken. Und die schmecken unverändert. Als hätte ich die niemals aufgemacht vorher. Wieso ist das so, dass diese Pringles, hätte ich jetzt fast gesagt, aber es sind Pringles, aber es gibt ja auch Chipsletten und andere. Warum halten die so lange? Das kann doch gar nicht sein.
Das ich habe es mit diesen Sticks, die ungarischen Sticks gehabt. Die hatte ich auch schon seit 3 Wochen auf die Tüte. Ich greif rein, es schmeckt genauso wie frisch geöffnet. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen.
Das kann nicht sein. Weil normalerweise zum Beispiel Kartoffelchips, also Funny Frisch oder hier Chips, Chio-Chips, wenn du die einen Tag offen stehen lässt, kannst du am nächsten Tag kannst du die knicken. Aber warum ist das bei diesen komischen Kartoffelpüree-Chips, die aus Pulver sind, dass sie so lange halten? Das ist original. Wahrscheinlich sogar.
Das liegt aber auch bei McDonald's an den Pommes. Die tust du, ich fahre manchmal 6, 7, 8 Wochen mit den Pommes durch die Gegend, weil die auf dem Beifahrersitz sind.
Ja.
Kennst du? Und die sind auch unverändert. Wirklich. Ja. Das ist das.
Merkwürdig. Ja, ich muss noch eine Sache zum Polizeiaufgabengesetz, weil mich hier gerade einer geschickt hat. Polizeiaufgabengesetz, also die Polizei darf in Bayern, keine Sorge, schon länger Handgranaten benutzen. Neu im Polizeiaufgabengesetz ist jetzt auch Explosivgeschosse. Also quasi so Dinger, so kleine fliegende Handgranaten, die man abfeuern kann. Das ist neu, das ist jetzt im Polizeiaufgabengesetz drin. Das ist, falls man irgendwie, keine Ahnung, meiner Oma über die Straße helfen möchte und die nicht schnell genug über die Straße läuft, kann man da Explosivgeschossen dann demnächst nachhelfen. Und ich wollte noch eine kurze Geschichte erzählen, weil ich nämlich am Wochenende, als ich in München war, hatte ich einen halben Tag Zeit und bin tagsüber war, weil das der Tag der Jubiläumstag oder der Gedenktag war, der Bücherverbrennung, die stattgefunden hat in München auf dem Königsplatz, diesem alten NSDAP-Aufmarschgelände. Und da ist dieses neue NS-Dokumentationszentrum, was übrigens sehr zu empfehlen. Das ist, glaube ich, erst ein Jahr alt oder sowas. Steht an der Stelle, wo früher das Braune Haus war, die NSDAP-Parteizentrale. Und das ist direkt neben der Musikhochschule. Und die Musikhochschule wiederum ist von den Nazis gebaut worden in den 20er Jahren als erstes Parteigebäude. Und da ist das erste Büro von Hitler drin. Und man kann da, wenn man da irgendwie Kontakte hat, kann man da rein. Und ich stand tatsächlich in diesem Büro drin, wo mittlerweile so 2 große Flügel drin stehen und viel Pianomusik geübt wird. Und das war dann doch einigermaßen gespenstisch, weil auch echt alles da ist. Also sonst gibt es ja nichts von Hitler mehr. Irgendwie Obersalzberg ist alles platt und Bunker ist platt.
Aber warum ist das noch da, dieses Büro? Damit man nochmal das Hitler-Feeling kriegt, oder was?
Nein, das Gebäude ist kaum zerstört worden im Krieg. Und das ist einfach danach dann der öffentlichen Hand übergeben worden. Und die haben da eine Musikhochschule reingebaut. Und das Geile war, mir hat dann eben, da gab es so eine kleine Führung, die man da bekommen hat. Die kann man sich da, glaube ich, auch irgendwie organisieren, wenn man sich lange vorher anmeldet. Und dann wurde einem erklärt, was das Besondere an diesem Gebäude ist und was die Nazis da so architektonisch für Tricks drauf hatten, um den Besucher einzuschüchtern. Und das Gebäude wurde wohl gebaut von einem Typen, der normalerweise Kreuzfahrtschiffe ausgestattet hat. Also das damalige Äquivalent zu AIDAs und sowas.
Also Kreuzfahrtschiffe quasi.
Kreuzfahrtschiffe, genau. Und Kreuzfahrtschiffe, wer schon mal auf einem war, Olli, du bist ja auch schon mal auf einem gewesen. Das sind immer so ein bisschen so Simulationen von wie ärmere Leute denken, dass reiche Leute leben. Und genauso ist dieses Foyer, du gehst da rein und es ist quasi wie ein Kreuzfahrtschiff-Ausstatter denkt, dass ein Haus gebaut sein müsste, in dem es mächtig zugeht. Aber alles so eine komische Simulation davon, alles so ein bisschen billig und alles nicht so richtig geil, sondern so mit auf halber Fahrt, alles so ein bisschen Billo eben irgendwie. Und das ist schon sehr beeindruckend gewesen. Und man kann noch so
Effekthascherei.
Ja, genau. Also das hat er dann später mit der neuen Reichskanzlei übertrieben. Da hat er dann so viel Geld gehabt auf einmal, dass es richtig machen konnte. Aber mit dem gleichen Prinzip. Und diese alte Parteizentrale ist halt noch so, wie das in den 20er Jahren war. Und das, was mir dann da auch erzählt wurde, ist, dass die Münchner das überhaupt nicht auf dem Schirm haben, was für eine Nazi-verseuchte Stadt das war. Und auch, glaube ich, eine der wenigen Gemeinden, wo auch keine Stolpersteine verlegt werden dürfen aus Sicherheitsgründen und so, weil man das alles nicht so richtig haben möchte und da so immer noch keinen Zugang zu gefunden hat, zu der eigenen Vergangenheit, der dunklen Braunen. Und das alles so ein bisschen unter den Teppich
gekehrt. In München wird das mir unter den Teppich gekehrt. Also, keine Ahnung, das ist nun mal so, dass es ja auch irgendwann ermüdend ist für die Leute darüber, dann immer wieder auch diese Stadt. Ich musste mal durch Braunau fahren, oder wir sind dadurch gefahren, das ist ja die Geburtsstadt, glaube ich, von Hitler. Und die Leute sind einfach so genervt davon, dass da immer noch Leute vor dem Geburtshaus halten und sonst irgendwas. So, das ist ja alles so. Das ist dann auch dieser Kult, den du leider betreibst, Jan, den auch Lemmy vom Motorrad betrieben hat, dass man so fasziniert ist von dieser Zeit, weil da so viel Größenwahn drin steckt. Man muss sich auch irgendwann mal, aber auch ganz klar davon, also so, ich kenne das aber auch selber, nachts um 2 Uhr im Hotelzimmer, gerade Konzert gespielt, was läuft natürlich? Hitlers Beste von Guido Knopf. Oder so.
Hitlers Beste, wie so eine Pralinenmischung von Ferrero. Hitlers Beste. Genau. Da ist alles drin.
Das ist für uns Hitler. Deutsche, ne? Was du als Ali nicht verstehen kannst für uns Deutsche. Ist es nicht wirklich so, dass es auch ein, man ist davon, man ist, es überstülpt einen so immer wieder.
Das große Fragezeichen. Wie konnte das passieren?
Aber es ist auch immer so, dass wir in dieser Sendung, wie oft wir Hitler schon erwähnt haben, so generell. Und immer so, es ist aber nicht nur bei uns so,
die Leute sich beschweren. Kriegt er echt GEMA von uns? Kriegt Hitler GEMA, von wem den so oft erwähnt?
Ist er eigentlich auf Spotify auch?
Ist Hitler auf Spotify? Ich guck mal kurz. Hat er?
Aber trotzdem, für alle, die sich auch immer genervt sind bei uns in der Sendung, dass vor allem du viel über Hitler redest und auch da besessen bist, kriege ich manchmal so Mails, kann man nur eine Sache sagen. Es ist egal, welche Band ich in den 90ern gefahren habe, egal, welchen Menschen ich getroffen habe im Ausland. Du hast auf so einer Stern gelesen, wenn du gesagt hast, du kommst aus Deutschland, Hitler, 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 Hitler. Es ist nun mal, es ist nicht nur ein rein...
Also in München gibt es sogar noch in so einem kleinen Souvenirshop, auch gleich da im Tal, gibt es auf jeden Fall noch eine Originalausgabe von Mein Kampf zu kaufen.
Ach, und wie viel kostet die?
Ich glaube 49,99.
Also
echt?
Gibt's wirklich noch zu kaufen oder was?
Ja.
Oh Gott, Mann. Mhm. Es ist aber auch so, das ist genauso wie mit vielleicht ist es gar nichts anderes als auch hier, um nochmal auf Kollege zurückzukommen, dass man irgendwas ist und halt diese, es ist halt so diese, warum sagen Tourette-Kranke auch ganz oft Hitler, Hitler, Hitler? Es ist irgendwie, man ist nicht besessen davon, aber es überstülpt immer noch diese Menschheitsgeschichte so sehr.
Und es ist einfach halt der große Error, der große Zusammenbruch, der große Absturz. Und immer die Frage, wie kann das sein? Wie konnten die Leute auf den Idioten reinfallen? Wie konnte das passieren? Und alle Leute haben dem zugearbeitet und alle haben das für was Richtiges gehalten. Das ist natürlich durchgeknallt. Und ich finde, dass
wurde jetzt so oft schon wieder der Name Hitler erwähnt, dass Heinz-Rudolf Kunze total in Vergessenheit geraten ist gerade.
Stimmt.
Das ist ein bisschen Abfahrt.
Oh Mann, ey, wir haben den armen Kunze jetzt schon wieder echt runtergezogen. Aber
deswegen ist Heinz-Rudolf Kunze sauer auf Hitler. Weil immer, wenn er gerade am Kommen ist, ist immer wieder was mit Hitler. Und wieder
der hat auch gerade ein neues Album raus, oder?
Kunze? Hitler?
Ja, ich glaube.
Kunze und Hitler.
Ganz coole Kollabo. Idee. Kunze und Hitler. Ja, genau.
Kunze singt Hitler.
Genau. See no difference.
Kunze singt Hitler.
Es ist schade, dass so, Hitler dass
im Maler war und kein Sänger.
Wenn wir zurückblicken, ganz kurz, wenn ich eine philosophische Frage stellen darf, wenn wir zurückblicken auf das also am Ende unseres Lebens, ist denn 9/11 unser zweiter Weltkrieg wie für unsere Großeltern? Ist das die Sache,
no
die
way. Man,
meinst du, nee? Bist du aber nee. Was glaubst du, da kommt noch irgendwas Schlimmes, was wir noch miterleben müssen werden in diesen nächsten, weiß ich nicht, wie lange wir noch leben,
Jan? Kommt drauf an, ob Kunze noch ein Album droppt.
Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt ziehst du aber Heinz Rudolf jetzt nicht ins Lächerliche, oder Ali? Das ist schon noch, höre ich noch Respekt mit raus. Ein
bisschen. Nein, ich höre das. Ich höre Europas Sohn auf Heavy Rotation.
Aber das ist ja auch, guck mal, aber das ist ja auch so eine Sache. Es ist so einfach, sich über den aufgeblähten Heinz Rudolf Kunze lustig zu machen, der seit 35 Jahren Musik macht und wahrscheinlich auch Leib und Seele in die seine Kunst gesteckt hat. Und das hat mich, glaube ich, auch gestört, vielleicht ein bisschen an der Kollegeaktion mit den zitternden Händen von Campino, weil Campino nun mal auch seit 1978 oder so auf der Bühne steht, Musik macht und auch viele Sachen gemacht hat, wo man sagt Respekt und ich ihn oft gesehen habe. Das ist auch das gleiche Problem, was ich mit dir manchmal habe, Jan, weil du den ja auch irgendwie super gut kritisieren konntest in letzter Zeit, aber ich so denke, ey, es ist immer noch Campino, wir haben halt auch nicht mehr viel anderes und sonst was so. Wo ist das? Ist es auch so eine Sache, dass man so respektlos geworden ist solchen Sachen gegenüber? Ach, egal. Ich bin.
War das eine Frage oder war das jetzt quasi so ein mit Interrupt, mit
Ausrufezeichen? Das war so ein #Aufschrei.
Das war so eine Mischung aus allem.
So ein kleiner MeToo war das für Olli.
Ich glaube, es liegt daran, du hast es vor ein paar Sendungen schon gesagt, ich habe meinen Biss verloren oder ich bin auf einmal so Dings geworden. Ich will einfach eigentlich gar nichts, nichts Böses, weil ich finde, die letzten 10 Jahre, und übrigens ist der HSV abgestiegen, deswegen bin ich vielleicht auch in apokalyptischer Stimmung so ein bisschen. HSV ist tatsächlich in der zweiten Liga, Jan. Ja. Endlich wird es wahr, deine Uhr wird abgebaut. Du hast diese Uhr immer so gehasst. Die Uhr wird aufgebaut, ist sie vielleicht
die Uhr schon. Der Arroganz. Das ist die Uhr der Arroganz und das ist auch genau wie mit Campino. Weißt du, jahrelang irgendwie einen auf Punker machen, dann unversehens auf einmal zur festen Säule der Bundesrepublik Deutschland werden und sich dann wundern, wenn es jemand merkt. Weißt du, das ist so ein bisschen genau also wie beim HSV.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen einzigen Campino-Song gefeiert. Muss ich also wirklich leider
zugeben. Ja, habe ich auch schon in der Sendung mal gesagt, dass ich seit Jahren keinen Campino-Song mehr, also keinen Toten-Hosen-Song mehr gut finde. Andererseits
habe ich neue
nie gehört. Nee. Also Ärzte zum Beispiel hingegen super. Also die haben richtig viele Hits
ja,
unter ihrem Gürtel.
Aber es gibt viele Leute da draußen, für die Hosen immer noch das Größte sind, dem viel bedeuten. Und den kann man auch nicht immer so in die Fresse pissen allen. So, ich kann das.
Das
so
muss man doch. Die Leute kriegen das so auseinanderklamüsert. Die muss man. Das ist doch nicht in die Fresse pissen, wenn man sagt, pass mal auf. Feier den mal nicht zu sehr ab, weil es letztlich auch nur irgendwie so ein Festangestelltengegröle. So aus dem, ich denke immer, Kuddel wohnt in so einem Fertighaus. Der ist in so einem Fertighaus, der hat das, baut das aus und so, irgendwo in so einer Vorstadt von Düsseldorf,
macht der auch vielleicht.
Im Autobahnkreuz dann, ja. Und so. Das ist alles so ein halbes Gegröle, da ist auch nicht mehr
ganz
viel
Widerstand. Viele Rapper sind auch sehr spießige Leute, die sehr bürgerlich leben.
Ja, aber zum Beispiel jetzt hier gerade als nochmal um auf das Echo-Dilemma zu kommen. Ja. Kollege, was er zum Beispiel super gemacht hat, war die Zeichnung von Campino. In so kurzer Zeit so eine feine Zeichnung zu machen, sei ehrlich, dafür muss auf jeden Fall Props geben.
Wenn du, weiß ich nicht, ich bin Zeichner.
Hat er auch noch Zeichnen, kann er gut.
Ich kann aber auch innerhalb von einer Minute eine Zeichnung von dir machen, Ali.
Los geht's.
Machen wir gleich, wenn die Sendung vorbei ist und die stelle ich online dann, am nächsten Sonntag, wenn das
Zeichnen. Ja, oder vielleicht auch einfach auf meinem Instagram-Account Ali2 als Zahl AS, wo ihr mir natürlich gerne folgen könnt.
Ja, und das ist und natürlich
auch... da online, da könnt ihr sie dort begutachten.
Da sieht man, in was für einer modernen Welt du lebst, dass das halt einfach auch so eine Sache ist. Instagram gibt ja immer noch kein Geld auch, das ist ja auch das Problem, oder?
Ah, doch, bezahlte Partnerschaft mit... deiner Mutter zum
Verachtest
Beispiel.
Du auch jeden, der bezahlte Partnerschaften macht?
Ich habe auch schon mal bezahlte Partnerschaft mit deiner Mutter.
Ich habe da schon mal ein paar bezahlte Partnerschaften gemacht, ja.
Alter, mit meiner Mutter eine bezahlte Partnerschaft. Hast du gemacht?
Bezahlte Partnerschaft.
Könnte ich nicht machen. Wie war das? Hast du Geld bekommen dafür?
Sag mal. Genau, sagen wir das nochmal zum Thema bezahlt.
Ja.
Ja.
Geld bekommen. Und dann hast du ein Produkt, ich habe es nicht gesehen, in die Kamera gehalten oder was hast du gemacht?
Ja, mit dem Produkt quasi diverse Videos gemacht.
Aha.
Also eine Samsung-Koop war das.
Und wenn ich jetzt eine bezahlte Partnerschaft mit Dildo King mache und das Produkt in die Kamera halten muss.
Das könnte was ganz Großes werden.
Ja, aber ist das nicht, bist du da nicht zwei Schritte kurz vor Stefanie Giesinger und so? Dann hängst du als nächstes in irgendwelchen Instagram-Hotels ab und musst dann dein Frühstück fotografieren und allen zeigen, wie geil das ist. Das wäre nur noch nice. Würdest du das machen? Ernsthaft?
Ach, kommt ganz drauf an. Ist der Ruf erst ruiniert?
Ist halt bei dir aber noch nicht.
Auf dem Rückweg.
Nach dieser Sendung.
Auf dem Rückweg. Auf dem Rückweg, sagt ein Kollege von uns immer. Auf dem Rückweg, nehmen wir das alles mit, auf dem Rückweg. Wann ist der Rückweg,
Wann ist der Rückweg, ne? Gibt es diesen Punkt, also ist es dann so, dass man irgendwann sagt, ist mir alles scheißegal, ich nehme jetzt alles mit, was ich noch kriegen kann. Ach, keine Ahnung, es ist, wir machen noch mal
kurz Musik. Von Hirschhausen an.
Nimmt er alles mit, was er kriegen kann?
Du, ich weiß, nee, glaube ich nicht. Also nur die guten Sachen, die was bringen, glaube ich. Ich denke in letzter Zeit bei Barbara Schöneberger, ob dieser Punkt eventuell bei der vielleicht, also die macht wirklich alles.
Aber sie kommt nicht aus irgendeiner Subkultur und hat auch niemandem versprochen, dass sie nicht alles machen wird. Die hat niemandem gesagt, ich werde nicht, die kann das auch meinetwegen machen. Ich treffe die und denke so, ja, die zieht ihr Ding durch. Übrigens mache ich nächste Woche, wenn das jetzt durch diese Sendung hier nicht irgendwie, ich mache ein Interview für die Barbara. Ich bin angefragt worden. Und Barbara Schöneberger wohnt in unmittelbarer Nähe zu mir. Ist kein Witz, also ein paar Straßen weiter. Ist aber eine normal bürgerliche Gegend, muss man mal ganz kurz sagen. Und dann kommt sie vorbei und macht ein Interview mit mir für die Barbara.
What?
Ja, ich mache ein Interview für die Barbara. Ich glaube, wir haben so oft diese Zeit. Ich weiß nicht, was sie mich fragt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, sie kommt nächste Woche vorbei und ich mache ein Interview mit Schöneberger für die Barbara, für die Zeitung.
Ha. Gratulation.
Ja. Gratulation. Ganz große Gratulation.
Würdest du nicht machen, du machst doch für jede Scheiße gerade, Jan, wo du schon überall warst und Interviews. Business Punk und wie das alles gerade heißt, was du da
dir. Ich war nicht im Business Punk. Never ever. Joko und nix, Klaas gar nichts. Das war Joko und Klaas. Genau, die verwechselst mich mit Joko und Klaas.
Oh ja, Mann,
eine Sendung, nee, mach ruhig.
Mache ich auch. Ich muss mich ein bisschen unterhalten momentan gerade. Es ist Sommer. Ich versuche gerade so ein bisschen auch Workout zu machen und mich zurückzuziehen. Das ist
eure zweijährige Sendung. Bitte kein Beef.
Heute nicht, auf gar keinen Fall. Wir packen noch ein paar Lieder auf die Playlist jetzt. Und ja,
ich habe eine gute Idee, was ich auf die Playlist packe. Mach du mal zuerst. Ich habe eine tolle Idee.
Das ist ein richtig schöner Song für alle Feministinnen bestimmt. Robert Mitchum mit dem Song From a Logical Point of View. Ich weiß nicht, habe ich den schon auf die Liste gepackt? Ich glaube noch nicht. Robert Mitchum, was viele nicht wissen, bekannter Schauspieler der 50er, 60er, 70er Jahre, 80er auch noch und dann irgendwann ist er gestorben, glaube ich, in den Nullerjahren. Toller Schauspieler gewesen, hat viele Platten gemacht und dieser Song ist wirklich sehr, sehr witzig. Ist, glaube ich, aus dem Film From a Logical Point of View von Robert Mitchum von der Platte Calypso. Das ist eine Calypso-Platte, die ist wirklich sehr, sehr gut und den Song, den hört euch mal an. Sehr lustiger Text.
Ich würde mir gerne auf. Ach so, mach Ali, du erstmal, mach du mal.
Unser Gast.
Ich wünsche mir Post Malone mit. Ich guck mal kurz hier rein.
Was ist denn Post Malone?
Spoil My Night.
Spoil My Night, Post Malone. Ja. Eine ganz große Nummer, Hip-Hop-mäßig?
Das ist groß.
Ja?
Großartig.
Okay. Zieh ich mir gleich rein. Und du? Ich wünsche mir, weil ich sie am Samstag gesehen habe beim Eurovision Song Contest, den ich natürlich geguckt habe als alter ESC-Fan, wünsche ich mir von Barbara Schöneberger, von ihrem neuen Album Eine Frau gibt Auskunft, den Song Du willst es doch auch. Das ist ja der Titeltrack oder die erste Single. Einfach, dass du es vielleicht mal hörst, Olli, und mal einfach ziehen lässt zur Vorbereitung auf das Interview.
Oh, darüber reden wir auch noch. Über deine Twitter, ich habe das mitbekommen mit Peter, wer ist der Urban?
Peter Urban, ne? Ich weiß aber nicht, ob es der echte Peter Urban war, immer noch nicht. Aber da reden wir gleich noch kurz drüber. Erstmal Barbara Schöneberger von mir und eure beiden Songs und dann nochmal kurz über den Eurovision Song Contest. Hast du das eigentlich gesehen am Samstag?
Ja.
Ah, dann, Ali, hast du auch gesehen oder hast du nicht geguckt?
Ich hab's leider oder Gott sei Dank nicht gesehen.
Dann quatschen wir ein bisschen drüber. Bis gleich.
Hallo, mein Name ist Boris Blocksberg und ich bin auf Ketamin im Berghain. Seit ich Fest und Flauschig höre mit Jano und Olli, komme ich langsam wieder runter. Dafür wollte ich mich bedanken.
Hey, hallo, hier ist Fest und Flauschig am Pfingstsonntag. Eine ganz liebe Gratulation von Olli Schulz von Alias und jetzt mal von mir ganz persönlich an Sigmar Gabriel, den ehemaligen Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister, der demnächst der neue Aufsichtsrat bei Siemens Alstrom werden soll. Obwohl das vor einigen Jahren hatte glaube ich, die irgendwie diese ganzen Firma kartellrechtlich irgendwie organisiert. Und jetzt ist er da auch direkt im Aufsichtsrat drin. Das finde ich toll. Kaum hat er mit der Politik aufgehört. Schön in der Wirtschaft Fuß gefasst. Sehr gut. Sympathisch.
Businessman der alten Schule.
Ja, und vor allem, weil er sich selbst damals als Politiker
in der Wirtschaft
Top-Bedingungen geschafft
hat. Fuß gefasst wie ein Kneipenköter.
Auch ja. Nicht schlecht. Kurz über den Eurovision Song Contest. Barbara Schöneberger, wie immer auf dieser lamen Party auf der Reeperbahn hat sie moderiert.
Oh Gott, ich glaube. Ich weiß auch nicht, warum seit Jahren auf dieser Party auf dem Spielbubenplatz auf der Reeperbahn, da waren übrigens noch 50 Leute vor der Bühne am Ende, da hat keiner Bock drauf, da haben die schon mal die MTV Awards gemacht oder was ähnliches. Ray Cooks wurde damals der Moderator mit Bier beworfen und es ist, ich habe da auch schon mal gearbeitet bei diesen Veranstaltungen, es ist jedes Mal jämmerlich. Aber da sieht man den Profi, die hat das komplett durchgezogen, ne? Diese gesamte Moderation nach dem Eurovisions-Contest. Ja. Ich habe den gesehen, Jan, fast komplett.
Ja. Ich habe ihn auch gesehen. Ich fand ihn ehrlich, also erstmal als Fernsehsendung fand ich ihn fantastisch produziert. Und wenn die Musik nicht so wahnsinnig schlecht wäre und ab und zu da irgendwie ein Land auf die doofe Idee kommt, in der Landessprache zu singen oder wie Slowenisch und so, fand ich, also es war toll produziert und jeder Song für sich war fast wie so ein Musikvideo. Das fand ich beeindruckend. Was ich aber mich gefragt habe, kann es sein, dass Teile Osteuropas musikalisch noch immer mit beiden Beinen tief in den 90er Jahren stecken? Dass da nicht viel.
Bis in den 80ern, absolut, voll. Es waren auch wenig gute Songs da. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den deutschen Song super. Ich mochte den.
Ich fand den
besser.
Mega performt.
Gut performt. Ein Song, der ans Herz geht. Ich habe ehrlich gesagt, kurz wollte ich posten. Ja, ich bin Instagrammer. Der Song geht auf 1. Ist er dann nicht auf Platz 4, aber das war mit der beste Song. Der war auch besser als der Gewinnersong, weil er war irgendwie, es war so ein Radio-Pop-Song, aber der war gut gemacht, ganz einfach. Und er war so ein bisschen emotional mit der Geschichte, im Background mit seinem Vater, glaube ich, für den. Und irgendwie war der Song gut und im Gegensatz zu den anderen, das fand ich fast alles scheiße. Guck mal, jetzt kommt der deutsche Nationalist in mir durch. Ich fand den deutschen Song richtig gut. Wirklich, der Deutsche hat's richtig.
Nein, der
Deutsche
war,
ist
der
auf die Bühne und gut. Hat richtig. Ja, der war gut. Wirklich, tatsächlich.
Der war wirklich gut. Und ich fand, die Show war super und einige, wieder mal so Ukraine, dieser Typ mit dem brennenden Piano am Anfang und so, das war schon alles ganz schön scheiße, wie immer eigentlich.
Und diese affektierte Moderatorin, also es waren zwei Moderatorinnen, die auch so, das war so oberflächlich. Und es ist alles auch so, und die Songs, das war alles so ganz oft so reißbrettmäßig produziert oder auch getextet und geschrieben, hat mir alles nicht sehr so gut gefallen, ganz ehrlich, aber ich habe es mir angeguckt.
Dieser komische Norweger, der dann irgendwie, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so aus Fernsehproduktionssicht, wie lange die diese einzelnen Sachen immer vorher eingeprobt haben müssen, damit das so hinhaute. Weißt du, dieser komische Norweger, der dann irgendwie so in der Luft Piano gespielt hat und dann haben die da so ein Piano eingeblendet, was dann irgendwie so gezeichnet war, auf ihn drauf und man dachte so, Alter, ihr habt euch echt ganz schön Mühe gegeben.
Und das Schlagzeug war dann auf ihn raufgezeichnet, das wurde alles so genau. Es war ganz viel Trash dabei, kann man ehrlich sagen.
Ja, und musikalisch wie immer, ne? Es war wie immer Trash, aber ich fand das Abstimmungssystem ganz geil. Das 50% Jury-Stimmen und am Ende dann irgendwie 50% Televoting fand ich eigentlich ganz geil. Und ich finde eigentlich diese komische Tafel am Ende, wo dann die Punkte vergeben werden, deswegen guckt man es eigentlich. Also, weil das ist eigentlich alles andere. Die Musik ist ja scheißegal. Die Musik ist echt immer kacke.
Ja, in den guten alten 80er Jahren haben meine Eltern und meine Tante und mein Onkel sich alle getroffen, haben sich Zettel genommen und haben das alles notiert und mit ausgewertet und mitgefiebert. Da war das eine richtig große Nummer. Ich kann mich noch daran erinnern, als Nicole 82 den Grand Prix dann gewonnen hat. Da war ich nämlich, da habe ich live vom Fernseher dann irgendwie mitgefiebert. Das war, glaube ich, einer der ersten, die ich gesehen habe. Inzwischen ist es einfach eine Trash-Veranstaltung geworden und die versuchen da irgend so ein Spirit am Leben zu halten. Trotzdem habe ich es mir fasziniert angeguckt. Ich glaube, es ist auch so, ich habe neulich auch Carmen Nebel geguckt, fast eine ganze Sendung samstagabends. Weil die Kinder schlafen, was mache ich? Ich gucke Carmen Nebel. Ich glaube einfach, das ist dann tatsächlich Nostalgie, dass man irgendwie früher seine Kindheit viel mit Samstagabend-Fernsehprogrammen verbracht hat und sich jetzt noch irgendwas anguckt, was so ungefähr das Gefühl wieder gibt, du sitzt abends zu Hause Samstag und guckst so eine große Show. Carmen, das war auch der letzte. Da ist übrigens Heinz-Rudolf Kunze mit Medley aufgetreten bei Carmen Nebel, ein Wochenende davor, Ali. Habe ich dir sogar geschickt. Wieder. Der gute Alte. Naja, aber man muss sagen, und danach kam dann Barbara Schöneberger und hat dann moderiert und auch noch gleichzeitig gesungen, weil sie auch noch eine Platte draußen hat. Ja. Das war dann wieder so marketingstrategisch echt schlecht offensichtlich umgesetzt. Und diese Platte ist so ein bisschen wie Ina Müller und Annette Louisan. Spitzfindige, kleine, süße Texte. Und ich glaube, das wird sogar ein Hit irgendwie, weil jeder irgendwie Barbara Schöneberger
macht. Ja, und ich habe diesen Artikel im letzten Spiegel über sie gelesen von Alexander Kühn. Ich glaube, und das fand ich eigentlich ganz beeindruckend, Barbara Schöneberger, die einzige Fernsehfrau ohne No Regrets, die einfach Sachen macht, die sich keine Gedanken darüber macht, keine Zweifel hat, einfach raushaut und trotzdem nicht eine rasend blöde Tante ist, sondern einfach das einfach Wurst ist. Und das ist schon auf eine Art bewundernswert. Das finde ich schon.
Sollte man die sich jetzt Vorbild mehr nehmen, von der ganzen Haltung her? Denke, ach, scheiß auch drauf.
Ich weiß es nicht. Hat sich jetzt gerade mit so einem MeToo-Ding voll in die Nesseln gesetzt und so, so nach dem Motto, ja, mir ist es nie passiert und ich hätte mir gewünscht, wenn ich mich mal ab und zu mal hätte angrabbeln können, also auch so ein bisschen unsensibel und so ein bisschen weg vom Puls der Zeit, so ein kleines bisschen. Aber ehrlich gesagt, keine Zweifel haben, manchmal würde ich mir das schon wünschen. Also nicht abends zu liegen und denken, was soll der Scheiß eigentlich irgendwie sein? Einfach schön nächsten Morgen, Weißwein morgens in die Cornflakes rein und der Tag beginnt.
So wie die Rapper das machen, Ali, oder?
So wie die Rapper das machen, da kann man sich schon mal eine Scheibe abschneiden von.
Es ist grundsätzlich irgendwie, ja, aber andererseits ist es nun mal so, dass es, glaube ich, wichtig ist, dass Leute, die am Hadern sind, auch öffentlich, die sich immer mal wieder eine Frage stellen, sagen, ist das jetzt gut oder auch irgendwie ambivalent handeln, weil das Leben ist oft ambivalent und dieses Gradlinige, keine Ahnung, das ist irgendwie auch dann, irgendwann bricht doch alles ein. Also für mich bricht irgendwann jedes Konstrukt irgendwann ein. Ich muss alles irgendwie immer wieder hinterfragen, ob es gut ist oder nicht.
Ja.
Ali, wann warst du das letzte Mal im Club?
Ich glaube auch vorletztes Wochenende.
Wo?
Im Lovelace in München. Das ist ein Pop-Up-Hotel.
Ja.
Wo die Veranstaltungen stattfinden.
Ja, tatsächlich. Pop-Up-Hotel? Was ist denn? Also ein Haus, was leer steht?
Ein Pop-Up-Store quasi. Ja, genau, aber genau. Und tatsächlich eine geile Location für München. Ausnahmsweise. Also ein fettes Hotel. Und da gibt es dann in jeder Etage gibt's irgendwas. Eine Bar, Dancefloors, bla bla bla. Und dann gibt es auch Partys in so Suiten. Also es ist ziemlich gut.
Okay, und jetzt kommt, jetzt sehen wir mal, wie uncool Jan und ich sind. Jan, jetzt sagen wir mal, wann wir das letzte Mal im Club waren.
Ich war noch nie in einem Club. Ich war noch nie in meinem ganzen Leben in irgendeinem Club.
Was? Das glaube ich nicht.
Und ich war das letzte Mal.
Was ist denn ein Club?
Das ist so ein Ort, wo man sich nicht unterhalten kann.
Nee.
Genau, wo man super laut rumschreit. Oh, mein Freund Beefy Mike, der war so viel in Clubs, dass der, wenn man den privat trifft, super laut die ganze Zeit brüllt. Dann kein Beefy Mike durchgefeiert. Leider kriege ich auch nicht vors Mikro oder will seine Ruhe haben, weil er bei der Techno feiert. Aber Beefy Mike, wenn du den triffst, der brüllt immer so laut, weil er so viel Zeit in Clubs verbracht hat. Und denkt immer noch, er ist im Club, auch wenn er zu Hause ist und keine Musik läuft. Irre. Ich war das letzte Mal vor 2-3 Jahren mit Hafti, glaube ich, im Club tatsächlich. Als er in Berlin war und er meinte, ja, wir gehen noch in den Club, da ist ein Tisch reserviert. Dann saßen wir am Tisch, das gab eine Flasche Shampoos. Ich saß mit ihm.
Welcher
und seiner...
Club war das?
Das war in Berlin hier irgendwo. Dann saßen wir im Club und nach 10 Minuten in dem Club, wo ich da gesessen habe, dachte ich, ich muss dringend nach Hause und habe einen polnischen gemacht und bin abgehauen, weil ich das irgendwie...
Es ist ja auch so langweilig, aber rumsitzen geht nicht. Wenn, dann musst du schon tanzen.
Ja, und tanzen ist jetzt nicht meine ganz große Stärke im Club.
Der Club tanzt hat kein Geld für Alkohol.
Stimmt. Und aber auch saufen im Club, dann saufe ich doch zu Hause und bin betrunken und lässt da irgendwann
der
über die Welt.
Der einzige Sinn ist tanzen im Club, sonst macht das gar keinen Sinn.
Aber schöne Tanzsocken anziehen, zu Hause auf dem Parkett mal vielleicht. Nee, okay, aber ja, tanzen im Club.
Und eigentlich okay. Musst du Single sein, sonst macht das auch keinen Sinn.
Ja, das kann man ja schnell organisieren.
Ja. Tja, eine WhatsApp, fertig.
Eine WhatsApp, fertig, zack, Single, ganz ratzfatz.
Wir haben lange geredet zu, es ist 2 Jahre. Was kannst du, hast du nochmal als Redakteurin, du hast diese Sendung von Anfang an begleitet, willst du was Nostalgisches oder mal so ein kleines Resümee oder was hat sich verändert, was ist dir aufgefallen, was ist?
Ich finde, was du auch ganz oft sagst, dass ihr immer so Phasen habt, dass es manchmal dann, es ist total lustig und atmosphärisch und dann kommen auch wieder so Sendungen, wo man denkt, oh, jetzt aber so ein bisschen mal vielleicht was anderes. Mhm. Weißt du, so ganz starke Sendung und dann halt auch wieder so mittelgute Sendungen. Und dann kommt immer wieder Ali Ass ins Spiel. Nee, was kann ich noch sagen? 88 Folgen haben wir jetzt.
Mhm. 88 Folgen. Machen wir irgendwas Besonderes zur 100. Mal gucken.
Mhm. Machen wir.
Warum denn nicht? Machen wir?
Ja.
Oh, da bin ich mal gespannt. Ich bin sehr gespannt. Machen wir eigentlich auch eine Sommerpause, weil ich habe Bock, dieses Jahr wirklich mal ein bisschen wegzufahren.
Ja, machen wir auch.
Muss mal raus.
Naja, muss mal raus. Ich habe auch eine Mail heute noch gelesen gerade. Früher waren wir witziger, jetzt sind wir ernster, wir hinterfragen zu viel. Ich glaube, diese Sendung ist immer ein Zustand unserer selbst und auch wie so alles so läuft. Und manchmal sind wir losgelöst und manchmal sind wir es halt nicht. Das kann
ihr
man
seid
halt
ganz
auch nicht
toll.
Ich glaube, man kann es nicht anders machen.
Doch.
Nee, ganz ehrlich.
Ich meine das jetzt wirklich.
Wenn man ein bisschen ehrlich bleiben will und ein bisschen auch das zeigen will und nicht nur irgendeine abgebrühte Show machen will, dann muss man das, glaube ich, so machen. Dann kann man auch, dann muss man das auch zulassen, dass man selber mal sagt, ja, ist nicht die stärkste Verfassung, die ich mich heute gezeigt habe. Und manchmal dann wieder auch voll abliefern.
Es kann doch nicht jeden Tag Kaviar geben.
Genau, es muss auch manchmal einfach nur ein Hummer geben.
Richtig, ja.
Das ist genau richtig so. Und ihr seid unerreicht. Wirklich.
Ja. Ach Mensch. So. Es ist schon so weit, dass wir uns hier quasi wie so müde Könige uns von Leuten so Mut zusprechen lassen. Herr König, Sie sind unerreicht in Ihrem Glanz. Dankeschön.
Ich bin froh, dass wir Sue und Alias, ja, und dass wir euch heute integriert haben, weil es gibt ja, wie gesagt, ich habe auch gedacht, so heute, jede Woche, weißt du, wie viele Jahre wir das machen jetzt, Jan? Es ist wirklich, fünf. Also man muss es, fünf, sechs. 2012 haben wir angefangen.
Ja. Echt?
Ja. 4 Jahre Radio 1, 2 Jahre jetzt hier. Wahnsinn.
6 Jahre schon, leck mich am Arsch.
Fühlt sich nicht so an. Aber auf jeden Fall schon.
Podcast-Dinos.
Quasi. Wir sind die Podcast-Dinos. Wirklich? Und es wachsen schon so Mikrofone aus dem Kopf. Und Kabel aus dem Po.
Dildos aus den Fingern.
Ja, genau. Du bist ein bisschen, genau. Ja, Jan die hat eben gerade in der du bist unser Erfrischungsstäbchen heute gewesen. Du bist wie so ein Alias, ist wie so ein Sextoy, was in so einer alten Beziehung einfach dazu gepackt wird. So mit so einem Elektrogerät dran oder so. Und du warst heute unser Dildo-King so ein bisschen. Also hast du ein bisschen dafür gedacht, oh, ich rede
mit dem Kopf. Folgt mir für neue Dildo-King-Updates auf meinem Instagram-Account.
Ali weiß immer noch aus der Situation das Beste machen und wenn es auch nur eine Instagram-Plug mal ganz kurz ist. Einfach nur die Instagram-Seite. Ali 2 Ass, ne?
Genau.
Ja, gebe ich mal ein bei Instagram. Ja. Mal gucken, was da alles zu sehen gibt. Bin ich neugierig geworden.
Viel über Heimschau
folgen. Auf den Folgen-Button klicken und ich wollte dir noch Glückseligkeit erlangen.
Ali, schön, dass du bei uns warst. Zur 2-Jahres-Sendung. Dir wünsche ich eine schöne Woche. Vielleicht treffen wir uns mal im Club.
Ja. Schick mir eine WhatsApp, Olli.
Wenn so ein Typ wie ich dich im Club vollquatschen würde, was meinst du?
Kommt drauf an, wie blau du bist.
Ja.
Kommt drauf an, wie blau
du bist. Bezahlte Partnerschaft, glaube ich. Dann.
Ich glaube, es kommt eher darauf an, wie blau du bist, genau.
Bezahlte Partnerschaft. Schön Kurfürstenstraße, bezahlte Partnerschaft.
Das war Fest und Flauschig für diese Woche. 2 Jahre. Nächste Woche dann wieder mit einer anderen Energieform vielleicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Alias. Sue, schönen Abend dir.
Tschüss.
Ja, nee. Dankeschön. Tschüss, Ali. Mach's gut. Tschüss, Sue.
Tschüss.
Ich gehe noch mal kurz an die Drums. Ja, warte. Spiel noch Drums zum Schluss. Dauert einen kleinen Moment.
Das lassen wir jetzt noch mal 2 Stunden laufen für euch. Jan spielt einfach und die Session wird aufgenommen. Beste Garage Rock Band.
Woche. Tschüss, danke Ali, danke Sue. Komm gut in die Woche, ne? Tschüss, bis bald.
Ciao.